Was ich sehr oft als Frau erlebt habe, ist das sogenannte Mansplaining. Diese Haltung, wenn Frau sich eine Überlegung macht, dann kommt jemand daher und erklärt ihr, wie die Welt funktioniert. Ich habe einen alten Mini daheim. Ich nenne das mein Schlumpfauto. Weißes Dachl, blitzblaues Auto. Ja, ja. Und ich habe immer so gesagt, ich setze mich irgendwann in dieses Auto, packe einen kleinen Rucksack und fahre die ganze italienische Küste entlang. Unsere Gesellschaft lässt Schwäche nicht zu. Und in der Politik sowieso nicht. Du fährst ins Krankenhaus, du weißt auch nicht, wie die Situation sein wird. Und du zitterst wirklich, wie ich glaub. Dann kommst du ins Zimmer und die Mama war noch ansprechbar. Aber sie hat auch noch alles mitgekriegt. Und es hat dann so 1,5 Stunden gedauert. Ich habe die Angst vom Tod eigentlich verloren, gell? Also, weil es dann ein ruhiges Sterben war, aber ich habe gesehen, sie hängt noch. Sie hat gewusst, sie lässt ihre Tochter zurück. Und sie wollte nicht gehen.
Aufs Ohr, der FF Polit Talk mit Alexandra Aschbacher.
Herzlich willkommen zum FF-Podcast Aus der Blase, dem Gespräch, bei dem wir der Frage nachgehen, was machen Politiker eigentlich und was macht die Politik mit Politikerinnen? Mein Name ist Alexandra Aschbacher und ich freue mich, dass Sie auch bei dieser neuen Folge mit dabei sind. Dieses Mal ist meine Gästin die SVP-Abgeordnete Waltraud Diek. Vorab eine kleine Entschuldigung, die Tonqualität von dieser Aufnahme ist nicht besonders gut, streckenweise. Wir sind erst im Nachhinein draufgekommen, dass ein Mikrofon den Geist aufgegeben hat, sozusagen. Deshalb Entschuldigung für die Tonqualität. Ich wünsche trotzdem ein gutes Hörerlebnis und viel Spaß damit. Schön, dass Sie hier sind, Frau Diek.
Danke für die Einladung und ich freue mich.
Wir haben heute den 12. Februar, den Unsinnigen. Wie geht es Ihnen gerade, Frau Diek?
Ja, ich denke, jeder, der jetzt darf eine Klammer aufmachen, auf die Weltlage schaut, der hat doch viel im Kopf und auch Sorge. Also die begleitet einen, wenn man in der Früh aufsteht, Nachrichten hört, Medien verfolgt, auch politische Kontexte sieht. Das beeindruckt mich zurzeit schon. Aber insgesamt muss ich sagen, wenn es um die persönliche Ebene geht, gut, sind alle gesund. Wir haben ein gutes Miteinander in der Familie und von dem her
passt es. Vielleicht in der Früh nicht gleich den Radio einschalten. Das, für Psyche ist das vielleicht manchmal zuträglicher. Aber natürlich als Politikerin muss man wissen, was gerade los ist und danach passiert ist.
Also leider, das ist natürlich eine Notwendigkeit, berufliche Notwendigkeit, dass man sich selber immer updated. Das beginnt dann bei mir zum Beispiel um 5 in der Früh meistens.
Um 5 stehen Sie auf?
Ja, meistens ist es so, nicht? Sie wissen, man hat so seinen Rhythmus und dann steht man auf und geht meistens irgendwo vorbei, wo gerade das Handy eingesteckt ist und man kommt halt dann nicht dann vorbei. Das heißt, man beginnt dann, die ersten Zeitungen gehen online. Nicht? Man
Sie sind aber, weil checkt. Sie so gewohnt sind oder meinen Sie haben auch eine lange Anreise nach Bozen immer?
Ja, natürlich, aber natürlich. Also das ist einfach Gewohnheit und auch, ich komme ja jeden Tag aus dem Bustertal seit mittlerweile 12 Jahren. Da ist früh aufstehen einfach ein Muss. Mhm. Und am meisten höre ich dann eigentlich auch den ersten Podcast. Was jetzt von der Zeit? Ich höre ganz viel Zeit-Podcast und da hat man dann eine sehr gute Zusammenfassung der internationalen Weltlage und so beginnt der Tag.
Und heute, unsinniger ist, sind Sie so ein Faschingsmensch?
Nein, eigentlich überhaupt nicht.
Da haben wir was gemeinsam.
Na, Sie wissen, Sie haben ja auch einen Sohn, solange die Kinder klein sind, macht
Warum?
Man das. Es ist natürlich äußerst reizvoll, einmal wahrscheinlich in eine andere, ganz auch lustige Rolle zu springen.
Haben Sie das mal gemacht?
Ja, sicher. Ja,
was
sicher.
War das Verrückteste? Also für Sie verrückt?
Also die verrückten Dinge habe ich nicht zu Fasching gemacht.
Okay. Vielleicht kommen wir später noch darauf zu sprechen.
Ich würde auch sagen, ja.
Das heißt, außerhalb Fasching, das ist auch sehr reizvoll. Ich stelle Sie kurz vor, für jene, die Sie noch nicht kennen. Sie unterbrechen mich, wenn was falsch ist. Sie sind am 24. Juli 1972 in Bozen geboren, sind in Bozen zur Schule gegangen, auch in Bozen, aber auch in Bustertal-Brunneck aufgewachsen.
Ja, es ist so, also bin seit jeher Brunneckner Bürgerin und bin aber in Bozen Marienklinik, wie Sie richtig sagen, geboren. Und meine Mutter hat ja hier ihre ihre Arbeit oder ihre Tätigkeit gehabt. Wir haben gewohnt in der Heinrichstraße neben Heinrichshof. Mhm. Hat meine Mutter 72 oder 71 eine kleine Wohnung gekauft. Und eigentlich war ich dann schon die meiste Zeit in Bozen, Goethe-Schule, werden Sie wahrscheinlich noch sagen, Aufschneiderschule, Walter-von-der-Vogelweide-Schule, also während der Schulzeit war Bozen der Lebensmittelpunkt.
Haben dann in Innsbruck Rechtswissenschaften studiert, aber haben zuerst auch Medizin mal angefangen, nur kurz, oder?
Genau, ich habe mit Medizin angefangen, habe das Knochenkolloquium gemacht, bin auch durchgekommen, stand dann vor dem Sezirkus. Und es war so eine nicht ganz einfache Zeit in meinem Leben. Meine Eltern sind sehr früh an Krebs verstorben. In dieser Zeit habe ich begonnen, das Ganze wahrscheinlich erst aufzuarbeiten. Dann wollte ich nicht an Leichen sezieren und habe dann mir eigentlich entschieden, umzusteigen und habe mich dann für die Rechtswissenschaften entschieden. In Innsbruck und in Graz. 1,5 Jahre habe ich dann in Graz studiert.
Haben dann das Anwaltspraktikum gemacht in einer Kanzlei in Bruneck und sind dann aber in den Schuldienst gewechselt.
Es war umgekehrt, wenn ich kurz unterbrechen darf. Also ich habe schon 1998 habe ich begonnen mit dem Unterrichten während dem Studium. Also im Grunde habe ich ein Register in die Hand gedrückt bekommen, habe dann 2 Stunden Rechts- und Wirtschaftskunde unterrichtet am humanistischen Gymnasium, Sprachengymnasium in Bruneck. Hatte, glaube ich, über 220 Schüler. So habe ich das Unterrichten begonnen und eigentlich bin ich erst dann nach ins Anwaltspraktikum eingestiegen, habe zuerst das Studium fertig gemacht nebenher, habe dann beide Sachen parallel gemacht, auch noch einen Grundbuchführerkurs. So war der Einstieg dann
sind
auch in den Schulbereich.
In der Schule geblieben. Sie haben dann zwar auch eine Kanzlei eröffnet.
Ja, ich habe dann ist die Nora gekommen, also meine Tochter ist 2001 geboren. Und habe dann die Lehrbefähigung, also den Wettbewerb gemacht, habe danach das Anwaltspraktikum abgeschlossen, habe dann auch die Anwaltsprüfung gemacht und 2005 dann, es war 2006, glaube ich, im Frühjahr war die Anwaltsprüfung, die mündliche, und habe dann auch in diesem Bereich gearbeitet.
Mhm, ja. Also immer sehr viel parallel und sehr voll. Es klingt ausgefüllt, das Ganze.
Ja, ich muss sagen, ich arbeite unheimlich gern. Manch einer würde sagen, fast ein Workaholic. Aber es macht mir einfach Freude und ich muss sagen, Gott, das Unterrichten, also mir hat das Arbeiten mit jungen Menschen immer sehr, sehr gut gefallen. Das ist dem Schule nicht. Aber das Arbeiten mit jungen Menschen gefällt mir bis heute eigentlich wirklich sehr, sehr gut, weil da hast du einen sehr direkten Kontakt, auch ihre Sicht auf die Welt. Das ist einfach wichtig. Bis heute ist mir das sehr wichtig.
Vielleicht noch politisch. 2010 wurden Sie in den Gemeinderat von Bruneck gewählt, wurden dann zur Stadträtin im SVP und 2013 sind Sie dann in den Landtag gewechselt. Auch dort direkt Landesrätin waren Sie 10 Jahre und in dieser Legislatur stellvertretende Fraktionssprecherin. Das war jetzt ein Versprecher und Abgeordnete. Sie haben auch sehr viele ehrenamtliche Tätigkeiten in Ihrem Leben immer absolviert.
Vielleicht darf ich noch so ergänzen, also ich bin auch in 4 Gesetzgebungskommissionen, bei 2 bin ich Präsidentin, für die 4., den Bereich Soziales, Wohnen, Familie, in der 2. in der Region, da haben wir den Bereich Finanzen, also Haushalt, Finanzen vor allem, und dann bin ich noch Mitglied in der 2. Gesetzgebungskommission für Raumordnung, Landwirtschaft und in der 3. auch zum Thema Finanzen zum Beispiel.
In allem. Genau. Einblick in alles. Quasi,
ja, ich weite gerade meinen Horizont noch einmal. Ja, ist richtig.
Passiert ja auch viel.
Genau. Und auch das Ehrenamt war mir sehr wichtig. Also während der Studienzeit bin ich eingetreten in Innsbruck in den Malteser Hospitaldienst. Und, im Grunde ist es so ähnlich wie das Weiße Kreuz. Also sie haben zwar weniger Rettungseinsätze, aber vor allem Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Also man macht ehrenamtlich Nachtdienste in Seniorenwohnheimen. Sehr viel in Kontakt gewesen und tolle auch Erfahrungen gemacht und Erlebnisse gehabt mit Menschen, die Parkinson haben, mit Multiple Sklerose, haben ganz viele junge Menschen leider begleitet.
In Österreich, Innsbruck?
Ja, in Innsbruck und dann auch in Graz. Mhm. Und das war natürlich auch eine super Ergänzung, muss ich sagen, zu einem doch sehr kopflastigen Jus-Studium.
Paragraphmäßig und das Menschliche findet man da selten.
Dann im KVW, heute noch in Südtirol, in der Welt und in anderen Bereichen. Also das Ehrenamt ist ein wichtiger Teil in meinem Leben immer gewesen und macht mir auch heute noch sehr viel Freude.
Und sind sehr gerne in den Bergen unterwegs? mit ihrer Familie und leben mit ihrem Mann und ihrer Tochter, wobei die ja auch studienmäßig nicht immer hier ist, aber in Niederdorf.
Nein, so ganz ist es nicht. Wie ich vorher schon gesagt habe, bei uns in der Familie war es in Kindheitszeiten so, also Lebensmittelpunkt war fast immer in Bozen, in den Ferienzeiten in Bruneck. Mein Papa ist ja Stuttgarter, hat in Stuttgart gearbeitet, war Chefvolkswirt der Bausparkasse Baden-Württemberg. Das heißt, hat seinen Wohnsitz und seinen Mittelpunkt eigentlich in Stuttgart gehabt. Ja, ja, furchtbar. Ja, wirklich. Also bis zur Grundschule.
Also wirklich Schwäbisch?
Ja, habe ich Schwäbisch auch gesprochen. Also ich spreche auch heute Hochdeutsch oft, weil mein Papa hat den Südtiroler Dialekt nicht verstanden.
Ich habe Verwandte in Baden-Württemberg, deswegen das Schwäbische ist mir sehr
Genau. Bekannt. Ja, ja, hat auch was, aber wenn du dann in die Goetheschule kommst und da ist der Südtiroler Dialekt und du sprichst Schwäbisch, bist du so ein kleiner Außerirdischer.
Ausländerin.
Auch, ja. Also mein Großvater stammt ja auch Salzburg, also das ist so ein Mix. Und ich habe ja eine Wohnung gehabt bis 2004, dann auch in Bozen. Immer diese Wohnung meiner Mama, die ich dann verkauft habe, weil ich gedacht habe, ich brauche sie nicht mehr. Meine Familie wollte nicht in Bozen oder die sind nicht Menschen für die Stadt. Und dann habe ich mir eigentlich die Wohnung in Bruneck immer behalten, weil mein Mann hat zwar ist ein Niederdorfer, hat im Jahr 2005 einen kleinen geschlossenen Hof dort gekauft. Und ich pendel dann so ein bisschen her zwischen Bruneck und Niederdorf, und weil ich einfach der Weg einfach auch kürzer ist und weil ich im Herzen einfach ein Stadtmensch immer war und bin. Und von dem her haben wir ein bewegtes Leben die meiste Zeit. Als Landesrat lebst du ja praktisch im Auto. Bei uns hat das in meiner Familie, in meiner Geschichte nie so, war das immer so ein bisschen lebendig.
Aber wenn ich Sie frage, wo sind Sie zu Hause?
Nein, ich muss sagen, zu Hause fühlt man sich dort, wo man Menschen um sich hat, die einen so nehmen, wie man ist. Also zu Hause ist für mich nicht ein Begriff, der an einen Ort gebunden ist, sondern im Grunde an ein Gefühl und an das sich einfach zu Hause fühlen, also wirklich ein Gefühl als eine Örtlichkeit. Und dann natürlich, wie gesagt, bin ich seit mittlerweile fast 54 Jahren, also immer wohnhaft in Bruneck.
Interessant. Ja, danke für die Ergänzungen. Dann haben wir jetzt das mal für die Zukunft halbwegs vollständig mal richtig gestellt, einige Dinge. Sie dürfen jetzt kurz antworten, Frau Dick. Ich weiß, Sie antworten immer sehr gerne länger, damit auch alles richtig rüberkommt. Entweder oder fragen einige und bitte Sie für eine Antwort zu entscheiden. Das ist für Politikerinnen oft schwierig, ich weiß.
Darf ich eine Frage stellen? Gerne. Es gibt ja so ein Spiel auch bei Zeitpodcast Alles gesagt.
Ja, sehr viel
und,
länger.
Genau, und da gibt es dann die Möglichkeit, Joker, auch weiter zu sagen.
Ja, den gibt es bei mir jetzt
nicht. Oh Gott,
nicht mehr.
Das ist schwieriger.
Weil der Unterschied zum Zeitpodcast ist, die haben ja wirklich sehr manchmal 100 solcher Fragen. Ich habe jetzt, glaube ich, keine 10. Also
okay.
Da ist der Joker.
Dann probieren wir es.
Den brauchen sie nicht.
Probieren wir es.
Probieren wir es. Hoch zu Ross oder zu Fuß?
Grundsätzlich lieber am Boden, aber ich bin passionierte Reiterin.
Ja,
dann lieber zu Fuß.
Lieber zu Fuß. Ja. Luis Durnwalder oder Arno Kompatscher?
Ich habe in einem Interview gesagt, ich kann grundsätzlich hinter beiden stehen, kenne beide sehr gut und möchte mich da nicht entscheiden wollen. Muss ich echt sagen.
Ja,
tue ich mir sehr schwer.
Ist das nicht schwierig, Luis Durnwalder oder Kompatscher?
Nein, sie Als haben unterschiedliche, na wohl, nein, das, weil es unterschiedliche Menschen sind, ich sie persönlich, vor allem Luis Durnwalder kenne ich vielleicht länger, muss ich sagen, als Kind schon kennengelernt, war ja mit meiner Mutter in der Landesregierung.
Und mit Arno Kompatscher haben sie studiert.
Und mit Arno Kompatscher, wobei wir uns da nicht so oft über den Weg gelaufen sind, aber sich da entscheiden zu müssen, also könnte ich nicht, müsste ich ausholen.
Den Joker, den es nicht gibt, haben sie jetzt schon
wieder. Ja, also, ja, muss ich da ein bisschen beanspruchen.
Rabenmutter oder Supermama?
Oh Gott, auch hier weder noch, aber der Anspruch natürlich einer jeden Mutter ist, eine Supermama zu sein.
Smalltalk oder Flucht?
Oh, ich bin kein Meister in Smalltalk, aber Flucht liegt mir gar nicht, also Smalltalk.
Österreich oder Italien?
Ja, das ist jetzt wieder schwierig. Darf ich Ihnen eine kleine Klammer einbauen?
Gerne.
Mein Papa ist ja Bundesdeutscher gewesen. Er hat mir sehr oft beigebracht, was meine Muttersprache, also das war so ein Standardsatz, oft vor dem guten Morgen an seinem Krankenbett. Was ist deine Muttersprache, was ist dein Vaterland? Ich habe dann immer gesagt, Vaterland ist Deutschland, weil mein Papa aus Deutschland gekommen ist. Man hat mir dann als Kind schon immer erklärt, für einen Südtiroler ist Österreich Vaterland. Ich bin Südtirolerin.
Ich schiebe eine Zwischenfrage ein, Mutterland oder Vaterland?
Ja, Mutterland ist Südtirol und Vaterland wäre in diesem Fall mein Vaterland meines Vaters Deutschland. Aber natürlich wissen wir, dass es historisch, politisch, geschichtlich hat es eine andere Dimension. Aber Österreich dann in dem Fall.
Kante oder Kurve?
Sehr Kante.
Dieter Steger oder Philipp Achammer?
Oh Gott, auch wieder so eine Frage. Jeder hat hier seine Vorzüge. Ich habe das Glück, unter beiden jetzt auch Vizeparteifrau gewesen zu sein. Somit auch hier möchte ich mich eigentlich nicht entscheiden. Aber nachdem Dieter Steger jetzt Parteimann ist, würde ich Dieter Steger wählen.
Team K oder Grüne?
Schwierig. Sehr schwierig. Weil es mit beiden Parteien sicher Themen gibt, wo man sich trifft inhaltlich. Aber umgekehrt natürlich auch ganz viele Punkte, wo man unterschiedliche, vor allem politische Positionen hat. Also sich da zu entscheiden, schwierig. Mhm. Wahrscheinlich eher dann, ja, nein, könnte ich mich nicht, weil sie haben dann wieder gemeinsame Positionen wie gemischte Schule oder auch Aufweichung von autonomiepolitischen Grundsäulen des Minderheitenschutzes. Und damit kann ich mich nicht identifizieren, sonst wäre ich ja dort eingeschrieben, nicht in der SVP.
Ja, es gibt dann auch in der Zusammenarbeit mit der politischen Minderheit Vorlieben vielleicht. Oder
na, persönlich, zum Beispiel mit Zehner Oberkofler jetzt im vierten Gesetzgebungsausschuss, ist ja mein Vize, kann ich sehr gut.
Nehmen wir Grün. Blockabsatz oder Pfennigabsatz?
Das müssen Sie mir erklären. Sitzt
Sie
auf der
Sie
Leitung?
Sie sind da mehr die Expertin. Sie sind bekannt dafür mit Ihren Schuhen, die Sie ja immer mit Stücken haben.
Ah, die Schuhabsätze.
Die Schuhabsätze.
Die werden immer flacher. Aber ja, aber ist ein Markenzeichen.
Ja, eben. Block, das sind eher die breiteren.
Also es gibt sehr viele, blöderweise, diese in den Städten, wo man mit dem Pfennigabsatz hängen bleibt. Pflastersteine. Ja. Genau, also Blockabsatz, Favorit mittlerweile.
Mhm. Fratelli d'Italia oder Lega?
Schwierig. Lega eher. Aber nicht Salvini-Lega. Das ist mir wichtig zu betonen.
Das heißt, welche Lega dann?
Die Lega in ihrem Ursprung hat eine sehr, also Dezentralisierung, also nicht Zentralismus, Dezentralisierung, auch dass Entscheidungen vor Ort getroffen werden können. Also das sind vielleicht so Punkte, die sie unterscheiden.
Also die Lega, aber nicht jene von Salvini.
Genau.
So, Frau Dick, warum sind Sie eigentlich Jägerin?
Na, ich bin nicht Jägerin.
Doch.
Nein, ich habe einen Jagd, Sie haben recht, also ja und nein, Sie haben recht, wieder mal, im Sinne von, ich habe nach meinem Ausscheiden aus der Landesregierung, habe ich mal was ganz anderes machen wollen. Und dann habe ich mich in den Jägerkurs gesetzt oder habe teilgenommen in St. Lorenzen. Das war eine super coole Erfahrung.
Das sagt eigentlich jeder, der diese...
Man lernt unheimlich viel über die Natur, über die Tiere. Ich habe Tiere sehr, sehr gern. Und das war wirklich spannend. Und natürlich war es höchst spannend.
Aber warum? Wie sind Sie da auf die Idee gekommen? Oder warum? Sie hätten alles machen können mit Ihrer Zeit und doch nicht Zeit.
Ja, das ist etwas ganz anderes. Das ist ein Bereich, den habe ich noch nicht so gekannt und wollte einfach einmal was Neues sehen. Die Leute, die neben dir sitzen, damit dir diesen Kurs macht, das seien ja viele junge Menschen gewesen, viele junge Frauen. Geil. Ältere, ja, die haben gar nicht gewusst, was sie mit mir da anfangen sollen. War wirklich ganz nett. Ja, es war ein sehr gut gemachter Kurs. Ich habe noch nicht die Prüfung gemacht, steht auf der To-Do-Liste, weil ich Dinge nicht abgeschlossen habe. Habe noch nie Zeit gehabt.
Ich bin davon ausgegangen, dass Sie eben schon abgeschlossen haben.
Nein, ich müsste mich hinsetzen und echt viel lernen. Und wissen Sie schon, wenn ein Politiker daherkommt und dann in einer Prüfungssituation ist, erlebt man alles und jedes. Da wird nochmal besonders hingeschaut, oder? Und dann auch geurteilt. Und dann wollte ich schon mir hinsetzen und mal richtig anständig mich vorbereiten.
Keine blöde Figur machen.
Genau. Das mache ich echt nicht so gern.
Aber können Sie dann auch schießen?
Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Nein, das wäre dann auch noch zu machen. Zuerst macht man die theoretische Prüfung und dann die Schießprüfung.
Aber das heißt, Sie haben selbst angesprochen, Sie haben einen guten Bezug zu Tieren. Haben Sie durch dieses Lernen und durch diesen Kurs, wo es ja auch sehr viel um Tiere geht, haben Sie da auch ein anderes Verhältnis zum Fleischkonsum, zum Fleischessen entwickelt?
Ja, das war eigentlich der Grund, warum ich Jägerin werden möchte.
Umgekehrt also.
Ja, weil ich grundsätzlich den Fleischkonsum sehr einschränken möchte oder auch du, weil meine Tochter da sehr konsequent ist. Die Jungen seien ja da noch viel aufmerksamer als, oder viele, nicht alle. man müsste so ehrlich sein, wenn man ein Steak essen möchte, dann muss man das durchlebt haben, weil man einen anderen Umgang damit hat. Oder man lässt es ganz, also man isst gar kein Fleisch. Was für mich nicht geht, ist so Fleischersatz. Also entweder oder. Mhm. Also da wirklich entweder
und
oder.
Wissen, woher kommt
dieses genau, Tier, wissen, woher kommt und einfach auch sehen. Also ich habe immer Tiere gern gehabt. Als Kind einen Hasen. Wie gesagt, ich habe ein Pferd gehabt. Ich reite sehr unheimlich gern. Jetzt habe ich nicht mehr die Zeit, schon lange nicht mehr gehabt für das. Aber einfach wenn dir, dann muss es einfach gut gehalten sein, artgerecht gehalten sein. Und was gibt es Besseres als dann Tiere, die frei im Wald leben können? Und wie gesagt, ja.
Wieso reiten sie nicht mehr? Sie hätten jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit wieder. Haben sie überhaupt nicht?
Ja, auch hier immer. Es geht ja nicht nur ums Reiten, sondern man hat dann Spaß macht's, wenn man einen Bezug zu einem Pferd hat, herstellt. Also für mich war mein Pferd ein, ich habe so ein Bibi Langstrumpf Pferd gehabt.
Weißes.
Ja, weißes mit grauen Flecken. Also wir waren ein tolles Team.
Wie hat das geheißen, aber nicht kleiner Onkel?
Na, er hat Charon geheißen, war ein Schimmel. Ich habe Springreiten gemacht. Ja, ganz lustige, da könnt ihr lustige Geschichten erzählen. Aber man hat wirklich einen Bezug dazu. Das ist, und dann muss man Zeit haben. Man braucht wirklich viel Zeit, viel Zeit. Das habe ich dann 98, habe ich dann den Charon verschenkt an jemand, wo ich gewusst habe, es geht ihm gut. Und einmal nur so drauf sitzen auf irgendwas, das mache ich nicht. Also es muss dann schon, aber also es ist wirklich was Persönliches.
Aber würde es wieder reizen oder haben Sie gesagt, okay, das war diese Phase in meinem Leben, das war gut so und das ist jetzt auch.
Meine Schwägerin hatte 5 Pferde also, und da hatte immer wieder mal die Gelegenheit zu reiten. Das habe ich dann schon gemacht, auch als Landesrätin noch. Jetzt gehe ich halt auf Berge.
Haben Sie Wettbewerben auch an Wettbewerben teilgenommen?
Ja, ja.
Das heißt, Sie haben das geheime Talent von Ihnen, Springreiten.
Ich würde sagen, ich habe viele Dinge gemacht, die viele noch nicht wissen. Aber Springreiten schon. Das war auch für die Politik dann ganz wichtig, weil Hindernisse grundsätzlich kein Problem sind. Hindernisse muss man überwinden, wenn man durch einen Parcours durch will.
Man muss ja wissen, wie man drüber kommt.
Genau, und manchmal bin ich auch allein drüber, muss ich sagen. Also der Charon hat so seinen eigenen Willen gehabt.
Sie haben ihn drüber gezogen.
Nein. Ja, anders also, war's.
Wenn das jemand schafft, dann wahrscheinlich nicht.
Nein, also er war wirklich, also wo ich ihn gekauft habe, wollte ich eigentlich ein Springpferd, aber er war klein, also kurze Beine, hat sehr gut zu mir gepasst. Okay. War nie zu stoppen, nie zu stoppen. Also den konnte man nicht bremsen. Ich habe ihn, glaube ich, mal geärgert. Und dann hat er angefangen, mit 100 Karacho auf ein Hindernis zuzusteuern und dann eine Vollbremsung hinzulegen.
Sind Sie
und das Bild, oder? Ja, nein, eben nicht. Und das Bild, was Sie jetzt alle im Kopf haben, war eine Deg, die dann natürlich allein über das Hindernis filmreif.
Sind Sie drüber gestiegen?
Ja, immer wieder. Pferd war auf der einen Seite, eher auf der anderen Seite des Hindernisses. Bitte, immer gut ausgegangen, Gott sei Dank. Also ich klopfe auf Holz. Mhm. Aber das waren so Erfahrungen, wie gesagt, die nimmt man mit, die prägen einen. Aber es war trotzdem, ich habe ihn heiß und innig geliebt, wirklich.
Ja, ist schön, wenn man so eine Beziehung zu einem Tier hat und die muss man dann natürlich pflegen und Zeit haben. Ich frage natürlich auch deshalb, weil ich angenommen habe, dass Sie vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit haben, jetzt, da Sie nicht mehr Landesrätin sein müssen, haben Sie sich mittlerweile in der neuen Rolle eingefunden? Ich denke mir, das ist ja nicht ganz leicht. So, man ist 10 Jahre Landesrätin, man hat einen vollen, übervollen Terminkalender, man ist gefordert, hat Verantwortung und ist dann, ich sage nicht gerne einfache Abgeordnete, weil Abgeordneter bei sich, das ist einfach Abgeordnete, das ist nicht einfach, ist nicht so, ist auch ein Job, der zu machen ist, ein wichtiger, plus Vizefraktionssprecherin, stellvertretende Parteiobfrau, ich meine, Sie haben zu tun genug. Aber haben Sie sich mittlerweile darin eingefunden?
Natürlich habe ich jetzt eine andere Rolle, das ist klar. Ich arbeite viel, nach wie vor. Also deshalb auch in 4 Gesetzgebungskommissionen. Es gibt Abgeordnete, die sitzen in einer oder in gar keiner. Gibt es auch. Also ob Sie mich fragen, ob das die Rolle war, die ich mir gewünscht hatte, dann sage ich ganz klar nein. Aber natürlich jetzt mache ich immer das. Das ist auch so, glaube ich, in meinem Leben sowas, was sich durchzieht wie ein roter Faden. Das ist jetzt meine Aufgabe. Da möchte ich mein Bestes geben. Und wir haben ja einen Auftrag. Wir arbeiten für das Land und für die Menschen. Und im Rahmen dieser Funktionen, die ich jetzt habe, mache ich das einfach weiter.
Muss man sich da neu erfinden als Politikerin?
Jede Rolle hat natürlich andere Herausforderungen, das ist klar. Also meistens läuft es ja so, nicht immer, aber sehr häufig. Also viele meiner Kollegen der Landesregierung, die haben ja den Weg umgekehrt gemacht. Die sind als Landtagsabgeordnete in den Landtag gewählt worden. Diese Erfahrung hat mir eben gefehlt. Nicht? Das Funktionieren und das Zusammenspiel vielleicht auch der Fraktionen dann in Gesetzgebungsausschüssen. Also ich habe da sofort eine ganz andere Sichtweise gehabt. Die hat dann auch manchmal für Reibungsflächen gesorgt, wenn ich mit einem Gesetz in die Landesregierung gekommen bin, zum Beispiel Wohnbau in der letzten Legislatur. Da habe ich halt nicht verstanden, warum geht das Gesetz jetzt in diesem Gesetzgebungsausschuss nicht weiter? Warum ist das so schwierig? Diese Dynamiken...
Sie sind auch eher ungeduldig.
Ja, das bin ich echt. Das ist wirklich, das muss ich sagen.
Haben Sie das nicht gelernt in der Politik hier ein bisschen?
Ja, das habe ich lernen müssen. Aber es liegt mir allem noch nicht.
Okay.
Weil es müsste, das ist, glaube ich, was die Bürgerinnen und Bürger auch an der Politik immer kritisieren und ich auch.
Geht zu langsam.
Es geht zu langsam. Also wenn es konkrete Probleme gibt und wir die Möglichkeit haben, sie zu lösen, warum machen wir das dann nicht einfach? So. Und mit dieser Haltung bin ich halt dann in diese Gesetzgebungskommissionen gegangen und dann hat es Reibungen gegeben. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, die Kollegin Foppa hat sich dann in Zeitungsartikeln echauffiert, dass ich da meine, ich komme da und dann müssen sie da jetzt machen. Ne? Mhm. Diese Erfahrung, ich lerne das jetzt zum Beispiel. Das ist zum Beispiel für mich
eine gute Erfahrung zu sehen, wie der Apparat läuft.
Wär's ja, natürlich.
Ist das, würden Sie, vielleicht kann man es nicht werten, aber wäre es besser zuerst, in der Abgeordnetenfunktion zu sehen und dann den Sprung zu machen oder umgekehrt ist das?
Nein, da gibt es keinen falsch und richtig. Da gibt es keinen falsch und richtig.
Oder erlebt.
Wir haben ein super Wahlsystem. Die Menschen können ihre Politiker, ihre Parteien wählen und ihre Politikerinnen und Politiker wählen. Das heißt, wir haben Vorzugsstimmen. Um die würde ich immer kämpfen. Es gibt viele Leute, die mögen die gar nicht mehr, diese Vorzugsstimmen. Die hätten gern Listenstimmen und so weiter. Aber da bin ich nicht Fan von. Mhm. Also ich bin der Meinung, die Leute sollen sich ihre Politikerinnen und Politiker wählen können. Mhm. Das möchte ich auch. Also als Wähler, ich vergebe Vorzugsstimmen und ich erwarte mir dann auch, dass meine Stimme in der Vorzugsstimme eine Wichtigkeit hat. Mhm. Das heißt, dass die Leute, die dann auch die bestgewähltesten sind, dann auch in einer Landesregierung sind. Und deshalb gibt es da nicht falsch und richtig, gehe ich zuerst in den Landtag oder erst in die Landesregierung,
aber es ist
sondern
gut zu sehen, wie man an den unterschiedlichen Positionen arbeitet.
Nein, ich lerne immer dazu, jeden Tag, auch heute hier, und wir lernen immer von dem her, ist das jetzt so und ich mache das Beste draus, versuche immer das, meine Arbeit zu machen und das Beste zu geben.
Wie wird man als Frau politisch erfolgreich?
Gibt es auch kein Patentrezept. Wichtig ist, authentisch sein. Also man muss authentisch sein, also man muss sich...
Es wird so gesagt, authentisch, ich verwende das Wort auch gerne, aber was heißt das für Sie, authentisch sein?
Ja, jedes Amt, jede Funktion und auch jeder Beruf, aber vor allem auch Politikerinnen und Politiker stehen ja nicht für sich allein, sondern man ist eingebunden in eine Partei, eingebunden in eine Fraktion, eingebunden in ein System manchmal. Und da kann man nicht mit seinen Vorstellungen, Wertehaltungen, man muss Kompromisse schließen. Mhm. Und diese Kompromisse sind nicht immer einfach für niemanden. Auf was ich hinaus will, ist, man darf sich in diesem dabei nicht selber verlieren. Mhm. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Weil das spüren die Leute, das spürt man auch. Also man spürt, ist ein Mensch authentisch oder nicht. Also es gibt Politiker, ich nehme jetzt bewusst aus dem Ausland, super Politiker in Top-Positionen, aber da spürt das Menschliche
zum
nimmer.
Beispiel,
Sebastian Kurz zum Beispiel war für mich jemand, der hat diese Funktion sehr gut wahrscheinlich gemacht, der war extrem durchgecoacht, war mein Gefühl. Mhm. Also, aber da spürt man dann nicht, wer ist das jetzt, was hat er für eine wirkliche Meinung, für was steht er oder sie. Und ich denke, ich bin ein Fan davon, dass man das Menschliche spürt, dass man spürt, für was Politiker stehen. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, das gilt für Männer wie für Frauen, aber auch für Frauen, einfach authentisch bleiben, was nicht immer einfach ist. Gell? Aber das war mir zum Beispiel sehr wichtig, ob man dann damit erfolgreich ist oder nicht. Vielleicht weniger, muss ich auch sagen. Vielleicht ist man weniger erfolgreich. Aber die Frage ist, ja, genau, aber das entscheidet man dann für sich. Ist mir das Wichtige noch?
Sind Sie authentisch? Würden Sie von sich behaupten, authentisch zu sein?
Ich kann sagen, dass ich in vielen Entscheidungen mich für das entschieden habe, was ich für richtig empfunden habe. Und was ich in diesem Moment auch bei der Bewertung von Für und Wider als den für mich richtigen Weg entschieden habe. Mhm. Politisch erfolgreicher ist was anderes. Politisch erfolgreicher sind in dieser heutigen Zeit vielleicht eher Menschen, die extrem flexibel sind, die sich dann bewusst auf die Gewinnerseite stellen oder wo sie meinen, wo gerade Gewinnerseite ist, wenn es kurz vor Wahlen ist oder so. Und die dann auch Positionen sehr schnell wechseln können. Mhm. Das ist bei mir etwas anders. Ich schaue mir die Dinge, vor allem Sachpositionen, sehr genau an, lasse mir sehr lange Zeit mit einer Meinungsbildung, höre mir auch gern viele Stimmen an. Und dann, wenn ihr aber eine Meinung so entstanden ist und gereift ist in zu einer Sache, dann vertrete die auch und auch manchmal wahrscheinlich für viele zu konsequent. Mhm. Und das macht es dann etwas schwieriger manchmal. Aber
was
ist halt mein Weg.
Dass sie dann nicht mehr bereit sind, Kompromisse zu machen oder dass sie dann ihren Weg gehen?
Kompromisse, wie gesagt, muss man immer machen. Da kommt man gar nicht aus. Aber es gibt dann doch Dinge, wo ich sage, okay, da verstehe ich jetzt nicht, warum das nicht gehen soll. Mhm. Also, was ich sehr oft als Frau erlebt habe, ist das sogenannte Mansplaining. Diese Haltung, wenn Frau sich eine Überlegung macht, dann kommt jemand daher und erklärt ihr, wie die Welt funktioniert. Und das wird mit der Zeit dann etwas schwieriger zu ertragen, weil man, also mit 54 ist man irgendwann im Leben angekommen. Man hat eine Geschichte, man hat eine Ausbildung, fällt manchmal, steht
das heißt,
wieder auf, geht
nicht
wieder.
Mehr jemand blöd kommen.
Ja, also man erwartet sich einen Umgang auf respektvoll, auf Augenhöhe, dass man ernst genommen wird.
Passiert Ihnen das immer noch?
Na, immer wieder. Also das, glaube ich, passiert allen Politikerinnen.
Mhm. Egal wie alt man ist, egal welche Erfahrung man hat.
Das passiert, glaube ich, allen auch einmal, aber doch, auch mir, immer noch. Und vielleicht ist das der Punkt, wo man dann sagt, okay, um was geht's jetzt? Um die Sache oder um was anderes? Mhm. Und da bin ich wahrscheinlich auch klarer geworden, aber weil auch, ich möchte jetzt wirklich sagen, dass man Positionen bezieht, weil manchmal nicht Position zu beziehen, ist auch eine Form von Verantwortungslosigkeit. Mhm. Gerade wenn es um zentrale Punkte geht, für die Entwicklung einer Gesellschaft, für politische Richtungen. Und da kann ich dann schon, denke ich, sehr klar sein, vor allem intern.
Haben Sie da vielleicht unterschätzt, innerhalb Ihrer eigenen Partei, innerhalb der Fraktion?
Das kann ich nicht beantworten, das müssen Sie die fragen, die das glauben, also weiß ich nicht.
Sie kennen Ihre Partei selbst am besten, Sie kennen ja die ganzen Protagonisten.
Ich weiß nicht, ich habe halt die Erfahrung gemacht, vor allem in der letzten Legislatur, dass es schwieriger geworden ist, das schon. Dass die Gestaltungsspielräume kleiner
aber warum
werden.
Warum schwieriger? Weil Sie eben nicht immer Ja gesagt haben?
Oder? Ja, habe ich nicht, ganz klar. Also ich bin nicht jemand, der zu allem Ja und Amen sagt. Ich schaue mir die Dinge an, dort, wo ich es gut finde, stehe ich voll dahinter, wo ich der Meinung bin, das ist jetzt im Interesse des Landes, im Interesse, das ist eine gute Sache.
Das heißt, Sie haben sich erlaubt, mal in der Landesregierung auch mal nicht für etwas zu stimmen, obwohl das von Ihrer eigenen Partei
auch. Und ich habe mich auch in schwierigen Zeiten der Partei, habe ich mich ganz klar auch manchmal ausgesprochen. Mhm. Und das hat nicht jedem gefallen, das ist ganz klar. Und dann habe ich vor kurzem das erste Mal in meinem Leben eine Klage geführt gegen jemanden und habe da Aktenzugang.
Also persönlich.
Auch persönlich. Und habe noch nie persönlich, also als Rechtsanwalt macht man das, aber persönlich muss ich sagen, habe in meinem Leben eigentlich noch nie eine Klage für mich persönlich gemacht und habe dann auch Aktenzugang beantragt, jetzt in Trient bei der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft und habe diesen Aktenzugang auch bekommen. Und habe dann jetzt eine Tonne von Dokumenten, die ich jetzt wirklich lese, auch um zu verstehen, was ist da passiert, auch um Entscheidungen oder Positionierungen meinerseits auch abzuklären. Das ist mir jetzt auch wichtig zu schauen, habe ich das richtig gesehen, ja oder nein? Habe ich auch das Richtige gemacht zu dem Zeitpunkt, wo ich Entscheidungen oder Positionierungen getroffen habe? Und für mich ist gerade das jetzt ganz interessant zu sehen, ja.
Ist das eine politische Geschichte natürlich oder wo Sie als Politikerin?
Sowohl als auch, also inhaltlich, politisch, so. Es ist ja eine umfangreiche Dokumentation und da wirklich ist alles drinnen. Da sieht man alles.
Weil Sie die letzte Legislatur angesprochen haben und so dieses sehr ein bestimmtes Alter, wo man sich dann auch nicht mal alles gefallen lässt und wo man auch mal nochmal klarer Position bezieht, weil man sagt, ich habe gewisse Erfahrung, ich habe mir meine Position erarbeitet. Das war ja so ein bisschen diese Phase Freunde im Edelweiß, wird das ja gerne so übertitelt, auch wo die Partei schwer in Krisen und in Turbulenzen geraten ist. Wo Sie sich doch auch öffentlich ab und zu mal geäußert haben, was innerhalb der Partei nicht allen gefallen hat. Meinen Sie unter anderem auch diese Phase die Sie jetzt angesprochen haben, wo Sie gemerkt haben, okay, ich...
Also wenn Sie mich fragen, ob die Geschichten dahinter, die hinter, also dieser ganze Prozess in allen Varianten da drinnen ist, dann ja, das ist auch klar Thema dort. Allerdings würde ich es jetzt nicht so definieren, sondern man muss den Grundcharakter der Volkspartei kennen und vor allem geht es hier um Wirtschaftsinteressen. Mhm. Im Grunde hat es mitunter gar nicht mehr viel mit Politik zu tun, sondern es geht um sehr oft um viel Geld und um viel Macht und um Interessen. Und das hat nichts mit der SVP zu tun, muss ich sagen, sondern es geht hier eigentlich um ganz andere Dinge. Und die SVP ist ein Teil natürlich wie auch andere Parteien. Also ich würde das jetzt, will ich nicht und habe ich auch damals gesagt, geht es in erster Linie vielleicht nicht um ein SVP-Thema. Aber es ist die Teil auch natürlich.
Sie haben, weil Sie Ihre Partei ansprechen, Sie haben Ende 2022 in einem Interview mit uns als FF, mit meinem Kollegen Georg Mayr, das war kurz vor Weihnachten, dass Sie fragte, was wünschen Sie sich? Und Sie haben damals geantwortet, ich wünsche mir den Mut, ich zitiere Sie, den Mut, ehrlich miteinander umzugehen. Der zweite Wunsch wäre, dass wir insgesamt von wirtschaftlichen Interessen unabhängiger werden.
Genau.
Jetzt sind wir ein paar Jahre später. Würden Sie sagen, ist Ihr Wunsch in Erfüllung gegangen?
Es ist so. Grundsätzlich wurde im Jahr 2013 die öffentliche Parteienfinanzierung abgeschafft. Und das halte ich für einen Riesenfehler. Mhm. Was bleibt dann? Das sehen wir in Amerika. Das sehen wir überall, wo es keine öffentlichen Parteienfinanzierungssysteme gibt. Das natürlich, Parteien sind wichtig in einer Demokratie. Sie haben eine wichtige Aufgabe und es ist wichtig, dass Parteien nicht Abhängigkeiten von Parteien, das trifft jede Partei, jeden Politiker, der sollte seine Arbeit möglichst unabhängig machen können. Bleiben wir bei Trump, um das auf einen neutralen Boden zu setzen.
Aber klar, ohne öffentliche Parteienfinanzierung ist man auf Spenden angewiesen.
Was sieht man in Amerika? Also es gibt dort Lobbys, die ganz klare wirtschaftliche Interessen haben und die natürlich auch, sie spenden oft an andere, an viele Parteien. Aber im Endeffekt ist das kein gesundes System,
sagen. Also will ich auch was.
Nein, das weiß ich auch. Ja, das natürlich kann auch vorkommen. Man sieht alles mittlerweile sehr unverschämt. Die Politik auf internationaler Ebene, dann sieht man, dass diese Lobbys viel frecher werden, dass sie viel massiver werden.
Der Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen.
Nein, weltweit nicht. Und natürlich gibt es in Südtirol leider und Italien auch noch kein Gesetz für öffentliche Finanzierungen. Aber das würde ich mir einfach sehr, sehr wünschen. Das wäre wichtig, wäre einfach wichtig.
Und das ehrliche Miteinander?
Das ehrliche Miteinander... Schauen Sie, Politik ist so immer ein Abbild der Gesellschaft. Da frage ich jetzt die Rückfrage vielleicht, wie ehrlich sind wir als Gesellschaft miteinander?
Und wir dann einen Grund haben, wieso Sie sich das gewünscht haben.
Das war ein sehr schwieriges Jahr. Nein, das war die Veröffentlichung auch des Buches Freunde im Edelweiß, wo ich die Hintergründe jetzt auch besser verstehen und nachlesen kann. Aber ich habe mich damals ganz klar positioniert. Der Hintergrund war, ich habe ein Dolomiten-Interview gegeben und der Anlass war eine Pressekonferenz von Heinz-Peter Hager zum Thema Spenden. Und da habe ich dann eine Stellungnahme gemacht und das war dann wirklich schwierig.
Vielleicht können Sie für jene, die sich nicht mehr daran erinnern, was haben Sie gesagt?
Ich habe damals in der FF, ihr habt es damals in der FF das erste Mal über die Spenden im Wahlkampf 2018 geschrieben. Das habe ich dann dort gelesen. Das hat mir damals schon eigentlich sehr geflasht, um jetzt einen neuen deutschen Begriff zu verwenden. Und habe dann diese ganze Entwicklung sehr beobachtet. Ich schicke voraus, also ich war weder in der Saat-Affäre involviert, also ich kenne die Hintergründe nicht. Ich hatte auch nicht Zugang zu Akten der Saat-Affäre, bis heute nicht. Also habe aber dann ein paar Entwicklungen sehr komisch empfunden. Man schaut dann ein bisschen hin, aber es fehlen einem wirklich die Fachhintergründe. Und dann war so eine Situation, also das Buch Freunde im Edelweiß war erschienen, es ist medial durch alle Kanäle gegangen, auch in der Partei, also es war eine Stimmung, also man hatte wirklich das Gefühl, es reißt jetzt alles in zwei. So. Und ich habe dann auch in diesem Interview gesagt, wir müssen aufhören, diese Partei kaputt zu machen. Der Anlass war, dass Heinz-Peter Hager in dieser Zeit zu einer Pressekonferenz geladen hatte. Der Hintergrund war, ich bin mit Philipp Achammer nach der Landesregierung, also damit Sie die Geschichte kennen, bin ich da gesessen, wir haben einen Kaffee getrunken, dann kommt der damalige Parteisekretär und sagt, du Philipp, der Heinz-Peter Hager macht jetzt eine Pressekonferenz gegen die. Und natürlich sind sie dann gegangen, haben sich die Pressekonferenz angeschaut. Das war mein Wissensstand so, okay? Schauen wir dann diese mediale Berichterstattung an. Ich war ja selber nicht dabei, aber haben mir dann gedacht, da ist was sehr seltsam. Mhm. Freunde im Edelweiß, um es ganz kurz zu machen, die Geschichte kennen Sie, es geht um die Saatausschreibungen, es geht darum im Wesentlichen, wer Einfluss auf was genommen hat, es geht darum, wer hat seine Interessen versucht durchzusetzen, mhm, auch über verschiedene, mit verschiedenen Methoden, die ich zu 100% nicht teile. Und da haben wir jetzt auch jemand, der ein erfolgreicher Unternehmer ist, der sehr aktiv ist in vielen Bereichen und der jetzt gegen den Parteiermann der Mehrheitspartei eine Pressekonferenz macht. Das Thema ist, machen wir Finanzflüsse transparent? Mhm. Veröffentlichen wir Spenden, ja oder nein? Und da habe ich dann gesagt, das kann nicht sein. Mhm. Ich bringe es jetzt auf den Punkt. Stellen Sie sich vor, in Österreich hätte Benko eine Pressekonferenz gegen Kurz oder Nehammer gemacht. Da haben wir noch eine Zusatzkombination, der ist auch gerade Regierungschef. In Südtirol war das nicht der Fall. Was wäre dann passiert? Zum damaligen Zeitpunkt vielleicht noch nicht, da hat es so einen Hype gegeben. Mhm. Aber diese Szene, da habe ich mir gedacht, da habe ich mich dann positioniert und gesagt, eigentlich wünsche ich mir mehr Unabhängigkeit und das verstehe ich jetzt nicht und einen ehrlichen Umgang und pass auf, wir dürfen diese Partei nicht kaputt machen.
Und wegen dieser Position, das hat man sich spüren lassen innerhalb der Partei, dass das jetzt nicht so geschickt war.
Ja, also mein Eindruck war damals schon, dass das schwieriger wird. Ja, sicher. Mhm. Es wurde schwieriger für mich. Also die Gestaltungsspielräume wurden kleiner. Das habe ich dann irgendwo schon, ich habe so empfunden. Für mich ist es jetzt einfach auch wichtig und danach gewesen und auch jetzt einfach zu verstehen, was ist wirklich. Und wie gesagt, das ist eigentlich jetzt das, wo ich jetzt einfach auch Glück habe, dass ich jetzt ein bisschen nachlesen kann. So. Mhm.
Aber war das mit ein Grund, Sie haben gesagt, es wurde dann schwieriger, zumindest war es Ihr Eindruck so, dass es schwieriger wurde in der Gestaltung auch der Landesregierung, vielleicht auch die Zusammenarbeit mit Landeshauptmann, dass das am Ende dann nicht mehr geklappt hat, also mit der neuen Landesregierung? Ihnen wurde zwar ein Posten zugesprochen, allerdings haben sie den dann abgelehnt. Es ist einfach schwierig mit, man hat es von außen gemerkt, es ist schwierig, das Verhältnis mit Landeshauptmann, dass sich da zusammenrauft. Glauben Sie, dass diese ganze Geschichte von dieser Legislatur davor mit Freunden im Edelweiß, mit den parteiinternen Zerwürfnissen, Rauswürfen, wo man wirklich gedacht hat, okay, die Partei ist am Ende, sie haben sich da klar positioniert im Gegensatz zu vielen anderen, dass sie das dann...
Ja, ich habe mich gegen diese Pressekonferenz und die Intervention von Interessensvertretern in unsere Partei positioniert. Ich habe mich nie für oder gegen jemand ausgesprochen. Das möchte ich nochmal ganz klarstellen.
Ich damals aber auch klar kritisch geäußert zu den PPP-Projekten, den vielen PPP-Projekten und dann am Kura-Ressort im Iran, der damalige stellvertretende Parteiobmann Karl Zeller ja auch mit dabei ist, wo sie da, glaube ich, schon auch angeeckt sind.
Sehen Sie, ich schaue mir, wie ich vorher schon gesagt habe, ich schaue mir die Dinge gut an, das ist richtig. Ich habe mich auch in der Partei mehrmals, ich bin grundsätzlich kein Fan von Private-Public-Partnership-Projekten. Mhm. Vielleicht, das müsste man jetzt erklären, es sind hochkomplexe Geschichten, die schwierig jetzt in einem so kurzen Kontext zu erklären sein. Aber um was es eigentlich geht, ist, also ich schaue mir die Dinge an, rechtlich, inhaltlich. Ich war natürlich auch zuständig im Sozialbereich für manche dieser Projekte. Und habe mich dann auch getraut, hier Nachfragen zu stellen, auch mich zu positionieren. Und gerade beim Kur-Ressort habe ich auch mehrmals dagegen gestimmt. Ich kann nur sagen, es wurde schwieriger, aber es war insgesamt die letzte Legislatur, das möchte ich schon auch sagen. Es war Covid, es ist so viel passiert. Wie gesagt,
Sie haben gesagt, Pandemie, Freunde im Edelweiß, also da war schon
so. Ja, es war viel los, sagen wir so. Ja. Neutral, es war viel los. Es war schwierig. Ich habe immer meine Verantwortung getragen, wie ich sage. Aber natürlich, es hat hier Konstellationen gegeben, wo man gewusst hat, es wird schwierig. Man hat vielleicht auch Fehler gemacht. Ich möchte gar nicht sagen, oh Gott, man macht ja nicht alles richtig. Und ich war dann immerhin nur Sechstgewählte auf der Südtiroler Volkspartei. Ich war zweitgewählte Frau. Und ich hatte dann schon gehofft, dass ich einfach meine Arbeit weitermachen kann. Es ist dann so, das weiß man auch, also wenn man verliert Stimmen in der Politik, dann muss man manchmal Kompetenzen abgeben. Das ist keine Frage. also ich habe gewusst, also ich kann nicht wieder mit sozialem Wohnbau und Familie, werde ich jetzt nicht in die Landesregierung gehen. Ich wusste nicht einmal, ob man da hineinkommt, gell, weil man wusste nicht, wie die ist. Also es ist eine komplexe Sache, so eine Geschichte. Und dann natürlich war ich dann schon natürlich, das darf ich sagen, wäre auch menschlich nicht richtig oder nicht ehrlich, wenn man nicht sagt, dass man doch eine gewisse Vorstellung gehabt hat, was geht. Aber was dann für mich letztendlich der Ausschlag war und immer ist, habe ich Gestaltungsspielräume, kann ich noch das machen, für was mich Menschen wählen? Und dann geht es auch dann um eine gewisse Kohärenz, nicht? Und wo ich dann gesagt habe, gut, vielleicht nehme ich eine andere Position und Rolle ein und kann dort einfach meine Themen, meine Arbeit weiterführen, weil das wäre dann eigentlich, diese Gestaltungsspielräume hätte ich jetzt dann so in dem Kombipack nicht gesehen.
Aber eigentlich muss das doch ein gewaltiger Schritt gewesen sein für Sie. Ich meine, Sie sind jemand, der viel arbeitet, gern arbeitet, der macht, der auch nicht so geduldig ist. Sie sagen Nein, Landeshauptmann, zu diesem Paket, das du mir anbietest. Ich mache einen Schritt zurück. Also das ist schon sehr, nicht ganz üblich in der Politik, weil Macht, wenn es einem angeboten wird, nimmt man sie. Wie lange mussten Sie da nachdenken?
Darf ich hier auch eine Klammer machen? Sie müssen wissen, dass ich das so eine ähnliche Situation bei mir daheim erlebt hatte. Mhm. Also meine Mutter war eine sehr enge Vertraute von Silvius Maniago. Sie haben sich sehr gut verstanden, sie haben sich gegenseitig gestützt. Sie haben, glaube ich, gemeinsam auch viel erreicht. Mein Vater ist erkrankt an Krebs, wo ich in der vierten Grundschule war. Meine Mutter hat wirklich, es war die Sanitätsreform 78, gell, da ist der Übergang der Sanität. Meine Mutter war sehr unter Druck, das war eine sehr schwierige Situation für sie. Ich war in der Grundschule. Aber man spürt und man bekommt mit, da ist da was so einfach auch an Verantwortung und auf so einer Frau liegt eigentlich. Dann war so, im Jahr 83 waren wieder, glaube ich 83, müsste im Buch selber noch schauen, aber 83 waren wieder Landtagswahlen. Meine Mutter war ja Zweitgewählte nach dem Silvius Maniago, was damals wirklich, ja.
Einzige Frau.
Ja, war einzige Frau in der Südtiroler Volkspartei, die erste deutsche Landesrätin, war Zweitgewählte und dann hat sie Stimmen verloren. Die Arbeitnehmer waren sehr gut gewählt. Es hat sehr viel Druck gegeben, dass Otto Saurer dann auch in die Landesregierung kommt. Und meine Mutter, das ist halt so, da habe ich es dann gelernt. Also meine Mutter, sie wollte wirklich, obwohl es für sie sicher sehr anstrengend war, einfach weiter ihre Arbeit machen. Sie hat einfach Freude gehabt an dem, was sie getan hat. Und selbst damals hat sie diese Erfahrung gemacht und hat dann die Position der Landtagspräsidentin eingenommen, hat auch hier ihr Bestes gegeben und ist dann in dieser Position eigentlich als Vize-Landtagspräsidentin einige Jahre später verstorben in dieser Position. Also und mit dieser Erfahrung, da habe ich schon, also das war einer der wenigen Momente. Meine Mutter war eine sehr starke Frau, aber das war einer der wenigen Momente, wo ich sie weinen gesehen habe.
Sie haben ja ganz, ganz am Anfang, ich glaube, das war unser erstes Gespräch, als Sie 2013, 14 Landesrätin wurden, wo Sie mir diese Geschichte erzählt haben, die Ihrer Mutter, die nicht mehr ins Kabinett Maniago aufgenommen wurde.
Obwohl sie eine gute Beziehung hatte, ja.
Auch ein gutes Ergebnis hatte, gutes Wahlergebnis hatte und genau. Als Landtagspräsidentin, ich sage es jetzt mal, abgespeist wurde. So. Sie haben mir da erzählt, ich zitiere, es war das erste Mal, dass ich meine Mutter zu Hause traurig erlebt habe.
Na, also weinen, also wirklich,
so,
diese starke Frau,
es
die,
war ein schwieriger Augenblick,
ja, genau.
Sie hatte viel Herzblut in ihre Arbeit gesteckt. Wie traurig waren Sie selbst, als Sie nicht mehr Landesrätin, als Sie den Schritt gemacht haben, zu sagen,
ja, schwierig danke. War das, ja, sicher hat man eine gewisse Traurigkeit. Sehen Sie, ihr habt 1000 Kita-Plätze in den letzten 10 Jahren, also ihr habt das gern gemacht und natürlich würde man das gerne weitermachen, das ist ganz klar. Aber man wird ja dann, man ist ja auch Profi, also irgendwo schaltet sich dann relativ schnell wieder die Vernunft ein und dann sagt man, gut, jetzt ist das so. Okay, man hat diese neue Rolle eingenommen, man hat einen Auftrag, der ist immer noch der gleiche, einen Wählerauftrag und jetzt gibt man einfach das Beste in der Funktion, die man da hat. Viele Menschen sagen mir heute und immer wieder, und das ist ein Fehler, ist, weil man normalerweise das nicht macht. Das hat es auch noch nie gegeben, glaube ich, in Südtirol. Ich glaube, eher geht der Druck immer, ich will da unbedingt und mit. Aber wie gesagt, da bin ich wieder bei dem, man muss authentisch sein, man muss sich.
Aber kennen Sie da Parallelen zu Ihrer Mutter?
Nein, es war eine andere Situation, ein anderer Kontext. Das möchte ich auch nie ziehen.
Haben Sie manchmal das Gefühl gehabt oder vielleicht auch immer noch das Gefühl, sie müssten auch was zu Ende bringen, was ihre Mutter begonnen hat oder vielleicht auch nicht mehr weiterführen konnte? Oder diesen Antrieb auch?
Ich denke gerade kurz nach. Würde ich Nein sagen? Also ich bin in einem politischen Haushalt aufgewachsen. Da wurde viel debattiert, an den Küchentischen, im Auto. Wir hatten nicht einmal damals noch im Auto ein Radio. Da hat man gesungen oder debattiert. Nicht meine Eltern, wenn sie zum Beispiel, haben sehr viel über Politik auch gesprochen. Ich habe das immer erlebt. Das haben sie mir, glaube ich, schon so mitgegeben. Und dass man seinen eigenen Weg finden muss. Man kann sich nicht vergleichen mit anderen, man lebt auch in anderen Zeiten einfach, ne? Und das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, es geht wirklich um Haltung, um Ehrlichkeit, um Transparenz und auch zum gewissen Punkt um gewisse Würde. Sehen Sie, ich lebe ja meiner Tochter auch was vor. Und wie sollte ich meiner Tochter sagen, sei authentisch, aber dann lebst du es nicht selber. Man muss sich selber im Spiegel anschauen können und man muss, wenn man gerade auch Verantwortung trägt, denke ich, wie gesagt, muss man dann auch machen, für was man glaubt, dass es, oder muss machen, was man glaubt, was richtig ist.
Sie haben eigentlich schon sehr viel erlebt, wie hart Politik auch sein kann und dass die Politik ihre eigenen Regeln hat. Sie haben es von klein auf gesehen, weil sie waren 2 Jahre alt, als ihre Mutter Landesrätin wurde und haben gesehen, was die Politik mit ihrer Mutter macht. Sie sind teilweise auch mit Polizeischutz in die Schule gefahren worden. Ihre Mutter hatte Morddrohungen bekommen. Es war die Zeit so Aldo Moro.
79, ja.
Sie haben zu mir mal gesagt, weil ich sie gefragt habe, ob sie da nie Angst hatten. Und sie haben mir damals geantwortet, nein. Es hat mich beeindruckt, aber nicht Angst, weil Angst würden sie so nicht kennen. Trotzdem nochmal die Frage, wie haben Sie das erlebt und was haben Sie da auch gelernt, das Ihnen vielleicht heute als Politikerin geholfen hat?
Ja, sehr vieles. Was jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Grundsätzlich ist es richtig, dass Berufe, Situationen etwas mit Menschen macht. Aber wichtiger ist, dass ich meine Mutter als Macherin erlebt habe. Nämlich als Gestalterin und als jemand, der sich in einer äußerst schwierigen Situation, 78 hat es italienweit die Sanitätsreform gegeben, es war das Autonomiestatut 1972, da war die Sanität als sekundäre Zuständigkeit, ist ja im Artikel 9 verankert, dieses Autonomiestatutes, und 78 ist dann der Übergang vieler Zuständigkeiten vom Staat aufs Land gewesen, gleichzeitig die Roten Brigaden, Aldo Moro Mord, Sie haben es beschrieben, und die politische Situation damals, die muss ja wirklich schwierig gewesen sein. In der Grundschule kann man das nicht verstehen. Ein Kind spürt, aber es fehlt einfach nur das Hintergrundwissen. Nicht? Aber dieses Gefühl, was damals passiert ist, das natürlich prägt und das nimmt man natürlich auch mit. Und vielleicht macht man den Fehler, man transportiert manchmal, man hat auch vielleicht Erwartungshaltungen an sich selber, an andere. Das sollte man nicht tun. Es gibt eine andere Zeit. Jeder Politiker wirkt in seiner Zeit. Die Medienlandschaft hat sich verändert. Da gibt es wenig Schutzräume in der Politik. Für Frauen sowieso nicht, aber auch für Männer. Wichtig ist, dass die Familie ihre Ruhe hat, um es jetzt sehr klar zu formulieren.
Aber wieso sind Sie nach all Ihren Erfahrungen
in die Politik gegangen?
Sie müssten doch, wenn ich das so sagen, die Schnauze voll haben.
Na, überhaupt nicht. Politik ist viel zu wichtig. Also Margaret Thatcher, glaube ich, war das ist ein Zitat. Politik ist viel zu wichtig, hat sie aus der Sicht der Frauen gesagt, um das Männern zu überlassen. Und wenn ich jetzt an die Rita Süssmuth denke, die gerade verstorben ist, die hat gesagt, wenn die Welt von Wahnsinnigen regiert wird, also wenn es wirklich hart auf hart geht, dann muss man sich einbringen. Das ist viel zu wichtig, weil es geht um viel zu viel. Ich glaube, es war noch nie so wichtig, sich für Meinungsfreiheit, für Demokratie einzusetzen, für die Dinge, die selbstverständlich für viele sind.
Immer gespürt, Sie sind da relativ spät eigentlich erst in die SVP eingetreten. Eigentlich müsste man meinen, eben Ihre Mutterpartei ja quasi. Sie müssen ja von Geburt an schon eingeschrieben gewesen sein. Aber es sind relativ spät erst.
Also ich bin seit Geburt zum Beispiel im AVS eingeschrieben worden.
Ja, aber
in der SVP weiß ich gar nicht, ob meine Mutter mich damals eingeschrieben hatte, das tue ich jetzt echt nicht wissen. Aber natürlich habe ich dann einmal mein Studium gemacht, habe mich beruflich gesettelt, weil ich immer der Meinung bin, es ist wichtig, nicht abhängig zu sein, also auch in der Politik einen Beruf gehabt zu haben. Ich wollte Familie haben, habe das vor auf der auf der eigenen To-Do-Liste, wenn man sowas sagen darf. Genau. Nein, das nicht. Aber man weiß ja nicht, ob es funktioniert. Ich wollte immer eine große Familie haben. Das hat leider auch nicht geklappt. Bin so dankbar, dass ich eine gesunde, super Tochter habe, auf die ich sehr stolz bin. Aber das war alles einmal in meiner Lebensplanung, vor der politischen Tätigkeit. Aber dann natürlich, wenn man politischer Mensch ist, dann reizt das natürlich nicht, dass man sagt, okay, möchte man mitgestalten und
haben Sie mal was anderes außer SVP gewählt?
Kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich anders gewählt hätte, aber ich habe sicher manche Dinge sehr kritisch beobachtet, das sicher.
Frau Dick, ich habe hier ein paar Zettel in einer Tasse und in diesen Zettel haben Kollegen aus der Redaktion Fragen formuliert für Sie. Wir ziehen zwischendurch mal einen Zettel.
Also ich habe meine Brille aufgesetzt, damit ich das lesen kann.
Ich habe es groß geschrieben.
Okay, ich darf jetzt zwei.
Ja, okay. Suchen Sie sich einen aus.
Achso, eine Scheine. Dann lesen wir mal. Soll ich ihn vorlesen?
Gerne.
Sind Sie eine Demonstrantin und werden Sie am 28. Februar in Bozen gegen Remigration demonstrieren? Also ich habe zum Beispiel für den Nordring, Verlegung des Nordrings in Bruneck in der Bürgerinitiative gewirkt, also kämpferisch schon. Ich bin sehr der Meinung, dass sich gegen diese rechte Kante ganz klar positionieren muss. Mhm. Diese Begriffe, die jetzt eine AfD verwendet, die ja auch gerade dazu führen, muss ich sagen, werde ich mir überlegen, muss ich echt sagen. Also jetzt, Sie haben mir diese Frage noch nicht gestellt, aber wenn ihr mir so selber zuhört, würde ich sagen, werde ich mir überlegen, ob ich mich da hinstelle, Fälle.
Im Landtag, es vergeht ja kaum eine Sitzungswoche, wo nicht dieser Begriff fällt und wo irgendwelche ausufernden Kommentare in dieser rechten Sphäre getätigt werden, wo man sich natürlich auch im Landtag klar positionieren muss, um da eine Grenze zu ziehen. Das hat sich schon verändert in dieser Legislatur.
Es hat sich weltweit verändert. Das ist nicht ein Südtiroler Phänomen. Es ist anderswo noch stärker. Also wenn wir jetzt sehen, dass, ich glaube, in Thüringen AfD 40%.
Aber auch bei uns in Südtirol.
Ja, auch. Nein, ich will jetzt nicht ausweichen. Ich sage, es ist ein weltweiter Trend. Ja, genau.
Müssen Sie sich dabei auch bei den Landtagssitzungen?
Ja, natürlich. Sie können meine Landtagssitzung, meine Stellungnahme kann jederzeit nachlesen. Sie werden auch sehen, dass ich mich immer wieder im Südtiroler Landtag klar gegen rechtes Gedankengut auch ganz klar positioniere.
Das heißt, Sie überlegen sich das mit dem 28. Februar, aber haben Sie schon mal so einer richtigen Demo sonst mal teilgenommen irgendwo?
Am Frauenmarsch nehme ich teil oder...
In jungen Jahren haben Sie mal demonstriert?
Demonstriert, politische Demonstrationen vielleicht weniger, aber ich habe mich sozial engagiert. Ich bin damals in den 90er Jahren hat schon eine Lebensmittelsammlung gegeben und bin damals mit einer Jugendorganisation von Haus zu Haus im Pfustertal, im Gröden, habe Lebensmittelhaltbare gesammelt. Ich glaube, das war ein Projekt, das in Südamerika stattgefunden hat. Die Erfahrung war damals schon eigen, weil die Leute haben die angeschaut wie ein Gespenst. Das war ja ganz was, das hat es damals nicht gegeben. So Lebensmittelsammlung, heute sind sie für den Banco Alimentari, das ist alles. Aber das war schon eine Erfahrung, zu Tür zu gehen, zu bitten.
Eine Demonstration der anderen auch.
Ja, einfach ein politisches Engagement, zivilgesellschaftliches Engagement. Okay. Was steht da drauf? Wie sehr bereuen Sie es, nicht doch das Ressort angenommen zu haben und jetzt doch Landesräte zu sein? Ich glaube, die Frage haben wir geklärt.
Ja, bereuen, so ganz, das haben wir nicht thematisiert, das Bereuen.
Das Thema ist in dem Sinn abgeschlossen, dass es eine Entscheidung gegeben hat und ich jetzt meine Arbeit weitermache.
Würden Sie es heute wieder so machen?
Die Frage stelle ich mir nicht. Es war eine Entscheidung zu einem Zeitpunkt mit den Rahmenbedingungen, die 2024 im Jänner waren. Und ich musste mich sehr schnell entscheiden. Ich hatte einen Tag Zeit.
So. Kann man sich das vorstellen? Wie war das damals? Sie sind da zum Landeshauptmann, dann hat er Ihnen die Ressorts präsentiert. So, Waldrat, das bekommst du. Und dann haben Sie gesagt...
Nein, die Klammer ist auch hier eine längere. Also die Regierungsverhandlungen haben sehr lange gedauert. Ja. Gell? Und dann, glaube ich, war es der 20. Jänner, glaube ich. Oder Samstag war es. Am Montag war Parteiausschuss. Da musste dann entschieden werden, nicht, ob man die Koalition eingeht, ob man den Regierungsvorschlag annimmt. Das ist immer so. Also ich habe es in allen drei Legislaturen so erlebt. Also du wartest, bis du eingeladen wirst. Dann weißt du, was Sache ist. Und da haben wir eigentlich ein gutes Gespräch gehabt, also auch ein sehr offen und ehrliches, muss ich sagen. Mhm. Dann war das damals die Zuständigkeit Personal und Arbeit, glaube ich, war Hauptthema. Und dann habe ich dann meine Sichtweise erläutert und dann musste sehr schnell eine Entscheidung getroffen werden, weil die endgültige Mitteilung war dann in der Fraktion am Montag um 11 Uhr. Mhm. Zwischenzeitlich habe ich aber schon gesagt, dass ich finde das im Umgang nicht ganz fair und ich verstehe es auch nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Alfreda, Walcher, die waren ja alle in den Vorzugsstimmen nach mir gewählt. Und diese Geschichten, ja, die habe ich dann nicht verstanden ganz, aber ist ja gleich. Und dann habe ich mir einen Parteiausschuss vorbehalten und habe gesagt, ich muss noch mal drüber nachdenken, weil ich gelernt habe, dass man nie in einem Moment, wo man vielleicht nicht sachlich und professionell, da ist man emotional so auch involviert vielleicht in dem Moment, dass man drüber schlaft. So. Mhm. Und mehr Zeit hatte ich auch nicht, als drüber zu schlafen. Bin dann heimgegangen, habe das mit dem Bezirksobmann, mit Meinhard Thurnwalder kurz auch besprochen, habe das mit meiner Familie kurz besprochen und dann musste ich eine Entscheidung treffen.
Mhm. In der Bezirk das übel genommen?
Also mir war es wichtig, die Rücksprache zu halten mit Bezirksobmann, einfach, der mich immer unterstützt hat. Der hat da gesagt, schau, die Entscheidung liegt wirklich bei dir. Ne? Das haben dann die Ortsableute gesagt, also wir hätten da schon gern mit dir geredet. Dann habe ich, aber ich konnte, was hätte ich denn machen sollen? Eine Ortsableute, da waren die Zeiten, also aber es war wirklich
Sie,
sehr kurz.
Haben Sie vielleicht auch gedacht, ich riskiere mal was und schau mal, riskieren im Sinne von, wenn ich das ablehne, vielleicht die Kollegin am Hof will das eh nicht, vielleicht komme ich dann doch ins Geschäft und bekomme eher wieder was, also so praktisch ein bisschen handeln oder wo man sagt, okay, ich spiele Risiko.
Also politische Funktionen auf der Ebene handelt man nicht. Also
nein?
Das ist, nein. Na, wirklich nicht. Also das ist, da bin ich
da
sicher
ich
zu unpolitisch.
Ein anderes Bild von
nein,
Politik.
Nein. Also die Deals, natürlich wird es dir übergeben, aber das ist viel zu ernsthaft, um da...
Also auch in Südtirol, das kann man ja... Also.
Na, kann sein, aber darf ich sagen, Sie reden jetzt, was ich, okay. Nicht wie ich, meine Position. Also ich bin für gute Dinge zu haben, aber für Deals vielleicht auch leider etwas weniger, aus mancher politischen Ecke denkend, das nicht. Das ist doch nicht das Thema gewesen, überhaupt nicht, sicher nicht. Noch ein Zettel?
Nehmen Sie beide gleich.
Was ich schon sagen will, die Solidarität der Frauen ist ein Thema. Das darf ich vielleicht schon sagen. Also, grundsätzlich habe ich ganz viele Menschen kennengelernt auf meinem politischen Weg, die mich sehr unterstützt haben und die auch immer noch an meiner Seite stehen.
Aber gibt es Solidarität unter Frauen in der Politik?
Also wenn Sie mich fragen, wenn die Frauen damals solidarisch hinter mir gestanden wären, wäre der Ablauf ein anderer gewesen. Das ist sicher. Aber wie gesagt, das ist Schnee von gestern. Das ist jetzt nicht mehr Thema.
Unter Frauen in der SVP?
Ja, schon. Natürlich unterstützt man sich gegenseitig. Mhm. Das ist ganz klar. Also fachlich muss man, inhaltlich muss man nicht in meiner Meinung sein. Ich nehme eine Position in der ersten Legislatur, da war ich mit vielen Dingen der Sanitätsreform nicht einer Meinung. Die zuständige Landesrätin war die Kollegin Stocker. Da war jemand, der hat sich für die kleinen Krankenhäuser positioniert, für die Wichtigkeit einer wohnortnahen Versorgung. Da, also fachlich nicht immer. Natürlich, man hat die gleichen Themen, man hat die gleichen Schwierigkeiten, man hat auch die gleichen Wünsche. Im Umgang, gibt es durchaus Solidarität. Na, kein Thema. Spüren Sie den Machtverlust? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um, ist die Frage. Ich habe einmal in einem Interview gesagt, es geht um Gestaltungsmöglichkeit, nicht um Macht. Das würde ich jetzt revidieren.
Sträuben.
Ja, genau. Das würde ich jetzt revidieren. Also es geht, wenn ich gerade jetzt lese, geht es wirklich oft um Macht. Deshalb würde ich sagen, natürlich verleihen politische Ämter Macht. Ja. Auch da kein Thema. Ob ich jetzt einen Machtverlust habe, weiß ich nicht. Ich bin gewählt, habe einen Auftrag, bin in Gesetzgebungskommissionen, kann dort Abänderungsanträge einbringen. Also es ist eine andere Form der Gestaltungsmöglichkeiten. Macht sicher weniger nach außen, also wenn es um das geht. Ob ich einen Verlust spüre, also Macht ist immer ein, also wenn man so Funktionen, die mit Macht verknüpft sind, ausübt, dann sind sie ja nicht Selbstzweck. Das sind Werkzeuge, um gute Dinge zu machen, im besten aller Fälle.
Aber spüren im Sinne von...
Dass man weniger wichtig ist.
Dass man von gewissen Leuten nicht mehr so beachtet wird.
Natürlich.
Umgarnt wird, eingeladen wird.
Ich hab, Luis Thurnwalder fällt mir jetzt sofort ein. Ich glaube, wenn Sie ihn fragen würden, ob man das spürt, dann würde er sagen, ja, aber das spürt jeder Mensch. du hast unheimlich viele Freunde, wenn du Landeshauptmann bist oder Landesrätin bist. Oder ich war ja Landeshauptmann, Stellvertreterin, Vizepräsidentin der Region, Regionalassessorin, alles zeitgleich. Da hast du Freunde ohne Ende, die gehen mit dir Kaffee trinken, du hast die Medien immer in der Telefonleitung. Da bist du voll im Geschäft, nenne ich es einmal, vielleicht ganz, wie es oft Politiker andere formulieren.
Weniger Freunde.
Nein, Freunde, das sind keine Freunde. Die wahren Freunde findest du, du gehst doch nicht in die Politik, um Freunde zu haben. Du bist dort, wie gesagt, mit deinem Auftrag und professionell zu arbeiten, für das Land, für die Leute, das ist dein Job und nichts anderes. Und die Freunde habe ich daheim, die habe ich, wenn ich wandern gehe, die haben wir alle, also wir trennen Politik und Arbeit.
In diesen politischen Jahren sind Freundschaften verloren gegangen wegen Politik?
Man hat keine Zeit mehr, sich um seine eigenen Freunde zu kümmern. Eine meiner besten Begleiterinnen und Kritikerinnen ist meine Schwiegermama, die 91 ist, die hört die Nachrichten täglich. Aber sie ist extrem politisch interessiert, sehr. Sie verfolgt es. Aber natürlich, was passiert? Wenn sie dann die Kommunikation von Dingen, die man macht, wo man selber überzeugt ist, dann macht man jetzt was Gutes, hört, dann hat sie gesagt, was hab's denn da wieder für einen Schmarrn gemacht? Also dann natürlich fangst du an reden. Nicht? Aber das ist ja unheimlich wertvoll und ich bin ja unheimlich dankbar und sie ist immer hinter mir gestanden. Aber sie hat dann nachgefragt und da habe ich gemerkt, was kommt von der Politik, was wir so meinen, dass es gut ist, was kommt dann über die Medien viel einfach an. Und wenn sie dann nicht die Möglichkeit haben, rückzufragen, mit dir persönlich zu reden, dann revidiert sich das natürlich nie. Es gibt diese Pyramide der Kommunikation. Nicht? Mhm. Der Empfänger sieht dann was ganz anderes, als der Sender senden möchte und so.
Also sie machen eine Rücksprache mit ihrer Schwiegermutter?
Ich habe sehr viel mit meinem Mann gesprochen, natürlich, also das war bei uns daheim auch, mein Papa war der wichtigste Begleiter meiner Mutter und vor allem auch in der Entscheidungsfindung und da natürlich redest du mit der Familie, redest du mit Bekannten. Darf ich ehrlich sagen, manche Dinge, ich habe jetzt wieder mehr Zeit.
Sie dürfen immer ehrlich reden.
Ja, mit manchen Menschen, wo ich politisch zu tun habe, haben sich Freundschaften in der Politik entwickelt, die ich jetzt mehr pflegen kann. Gell? Also muss ehrlich sagen. Und die Menschen da.
In der Politik, das funktioniert?
Ja, weil es entsteht im gegenseitigen Arbeiten dann doch manchmal, nicht immer, Wertschätzung. Und hat dann nicht die Zeit, das zu vertiefen. Jetzt habe ich ja mal Zeit, mit jemand einen Kaffee zu trinken. Mhm. Ich bin auch immer noch viel Ansprechpartner für Menschen, die in dieser Zeit mich politisch begleitet haben. Nehmen wir ein Beispiel, wenn jetzt das Thema Sommerbetreuung ein Thema ist, dann fragen mich Leute, wie siehst du das? Und ich frage sie, wie geht's euch jetzt? Oder wenn jetzt die Tarife der Altersheime explodieren, das habe ich wie die Einzige, die im Landtag vor 2 Jahren dagegen gestimmt hat, als Mitglied der Mehrheit. Sie können meine Rede anschauen, da habe ich davor gewarnt, dass wenn wir jetzt diesen Deckel gesetzlich abschaffen, dass dann diese Tarife in die Höhe gehen werden. Ich meine, wenn ich gerade zuständig war, weiß ich das. Jetzt wird es kritisiert, zum Beispiel von der Kollegin Rieder in ihren Socials, dann sage ich, aber warum hat sie sich damals nicht dagegen gestimmt? Mhm. Die Einzige, die das klar gesagt hat, war ich. Und dann habe ich dagegen gestimmt, mache mich wieder mal nicht sympathisch, aber da geht es wirklich darum, dass Pflege leistbar sein muss.
Das ist aber immer wahrscheinlich ein Grat, oder? Wie empfinden Sie das, wenn Sie heute als Abgeordnete zu Themen sprechen und sich positionieren, die 10 Jahre lang Ihr Ressort waren? Ist das dann oft schwierig, weil es dann oft so ausgelegt, jetzt kommt die Idee und jetzt ist sie schlau, obwohl sie es ja 10 Jahre besser hätte machen können?
Also ich bin Teil dieser Fraktion, ich habe doch viel Erfahrung, viel Wissen über die Jahre einfach erlernen dürfen in diesen Funktionen. Mhm. Ich habe sie aufgebaut, also echt viele Dinge in den letzten 10 Jahren wirklich aufgebaut. Sie haben auch funktioniert, auch in Krisenzeiten. Und dann natürlich denke ich mir, darf ich bitte meine Meinung und meine Meinung hoffentlich darf ich immer sagen oder möchte ich auch sagen und nehme mir auch dieses Recht heraus, wie jeder. Und dann darf ich auch sagen, wenn ich sage, es läuft gerade nicht so gut, ob ich jetzt in einen Fokus gehen würde.
Läuft es gerade nicht so gut?
Na, oder so, Bettenstopp ist jetzt so ein Thema, da leben wir Landesrat Schuler, Landesrat Walcher bei der Hundekot-Diskussion. Also natürlich, aber eigentlich ist es ja so, das Thema wird dann medialisch interessant, aber die Diskussion führen wir ja wertschätzend in der Fraktion. Und da muss ich wirklich sagen, meistens kann es auch mal knackig und kantig sein, aber bitte, die Hauptdiskussion findet hoffentlich in einer Mehrheit nicht in den Medien statt, sondern
ich finde, diese Diskussion,
in der Partei, in der Fraktion.
Tourismus, Bettenobergrenze, ich habe das gut empfunden, weil man da gemerkt hat, endlich wieder mal wird in der Partei zu einem Thema diskutiert. Dann kann jeder seine Position haben.
Das war immer so.
Ja, das war immer so, aber in den letzten Monaten, Jahren ist es sehr oft gewesen, dass es immer auf der persönlichen Ebene, vieles über persönliche Ebene gelaufen ist.
Vor dem habe ich immer gewarnt, Frau Aschbacher. Sie wissen, dass ich immer gesagt habe, Sachdiskussionen und persönliche Dinge sind zu trennen.
Aber in der Partei, wo man sich wirklich für die Sache streitet, und ich glaube, deswegen war es auch wichtig, dass das auch öffentlich dieses Mal begleitet wurde. Vielleicht wären sonst gewisse Entscheidungen anders gelaufen, aber
glaube ich nicht.
Ich verstehe da nicht, wieso in der Partei dann wieder dann doch sehr wieder persönlich geworden ist, wo man einen Schüler rügt, der hätte besser still sein sollen, der darf das nicht öffentlich sagen und so weiter und so fort. Also es muss doch im Interesse einer Partei sein, wenn öffentlich zu einem Thema, gerade wie Bettenobergrenze, ein Thema, das das ganze Land beschäftigt.
Deshalb erlaube ich mir so auch meine Meinung und Anschauung im sozialen Themen, Familienthemen, im Wohnbauthemen.
Themen wie zum Beispiel Sommerbetreuung, keine Ahnung.
Habe ich mich bisher nicht geäußert.
Das wissen Sie.
Haben mich bisher nicht geäußert.
Seit Jahren. Und ich habe das jetzt wirklich in den letzten Jahren immer bei jeder Redaktionssitzung ab Anfang Januar gesagt, wir sitzen nächstes Jahr auch wieder hier und überlegen uns, was schreiben wir. Es bringt Sinn. Wir können nochmal die Geschichte vom letzten Jahr abschreiben. Es ändert sich in dem Sinne nichts.
Das ist ein eigenes Thema. Vielleicht darf ich ganz kurz zum Bettenstopp.
Bei dieser Sommerbetreuung.
Ja?
Haben Sie da was, würden Sie heute sagen, haben Sie was verabsäumt? Haben Sie was nicht gesehen? Haben Sie etwas zu spät? Ich sage jetzt Sommerbetreuung, mein aber im Grunde genommen die ganze Rundum-Geschichte von Bildung, Familie, Vereinbarkeit, Sommer, Nachmittag, Schule, Öffnungszeiten, das ganze Paket. Ich weiß, Sie waren Familienlandesrätin, da ist man nur Kleinkind zuständig, Kitas und so weiter.
Ja, Sommerbetreuung, Kinderbetreuung, alles meine Themen gewesen.
Aber Sie waren ja trotzdem immer irgendwie mit Landesrat Achermann da im Gespräch und da hat es ja auch unterschiedliche Meinungen gegeben, wie man das Ganze in Zukunft, Kindergarten und so weiter, aufschaltet mit Öffnungszeiten. Haben Sie rückblickend irgendetwas verabsäumt, irgendetwas nicht gesehen bei diesem Paket, wo Sie sagen, da hätten wir früher abbiegen müssen, nicht mehr nur von Vereinbarkeit reden, sondern wirklich da konkret, das ist ein seit Jahren bewegt man sich da irgendwo.
Ja, wir haben sehr viel getan. Sie haben ja vollkommen recht, das Gefühl der Frauen ist, und das verstehe ich auch zu 100%, dass es nicht schnell genug geht und dass es nicht, dass vieles 100% verbesserbar ist. Da gebe ich Ihnen allen, die dieses Gefühl haben, grundsätzlich recht, weil es noch viel zu tun gibt.
Das ist ja gelebt.
Ja, ist ja richtig. Ich habe es ja selber gelebt. Entschuldigung, ich war immer eine berufstätige Mutter, sogar im Freiberuf tätig. Das heißt, ich kenne das Thema als Mutter, als Landesrätin, das begleitet uns alle. Genau, deshalb war es mir immer wichtig, dass wir in diesem Thema weiterkommen.
Getan, aber die Kinder bleiben ja nicht mit drei Jahren stehen.
Genau, deshalb war es wichtig, das war es also wichtig. Jetzt müssen wir die Zustände, was ich immer hingewiesen habe, ich habe den ersten Vorschlag eines öffentlich heißt für mich mit Kindergarten geführter Ganzjahreskindergarten, diesen Vorschlag habe ich das erste Mal 2015 in die Landesregierung gebracht. Und ich habe drei Flashmobs dann auch gehabt in der ersten Legislatur, weil natürlich muss man im Bildungsbereich die Debatte vielleicht weiter gestalten, weil es geht um Arbeitszeiten, es geht um Kollektivverträge, es geht um Ferienzeiten, es geht darum, dass Lehrer staatliche Angestellte sind, wo wir nicht die Möglichkeit haben, Schulzeiten zu verändern, beim Kindergarten eine andere Position. Nein, aber das ist das Thema, da müssen wir schon reden. Also das ist ein sicher längerer Weg. Und wenn das gelingt, dass wir Schulzeiten anders organisieren können, das ist super. Also wir haben immer unterstützt. Aber das geht halt nicht schnell. Was wir aber schon können, weil wir primäre Zuständigkeiten gehabt haben, war Kitas, Sommerbetreuung da. Und da haben wir massiv aufgebaut. Und dann bitte denken wir weiter, verbessern wir weiter. Aber darf ich sagen, das werden wir hinkriegen irgendwann. Da bin ich zuversichtlich, dass sich das löst. Aber in der Pflege nicht. Das will ich sagen. Das Hauptthema. Ich verstehe, wir Mütter haben in dieser Zeit, ist das unser Hauptthema. Aber für die Gesellschaft wird das Thema Frau, Pflege, auch für das würdevolle Altern und wie können wir Menschen ein gutes Umfeld bieten in der
das
Pflege?
Eine Thema nicht gegen das andere.
Nein, überhaupt nicht, aber das eine ist lösbar. Mhm. Das lösen wir.
Ja, aber trotzdem wartet man jedes Jahr auf Lösungen.
Ja, das habe ich Ihnen erklärt.
Familien.
Genau.
Das verstehe ich. Auch die Geduld verstehe ich.
Genau.
Und ist mir absolut bewusst, dass das eine heikle Angelegenheit ist. Da will ich auch keiner Arbeitsgruppe zu nahe treten, so ist das gar nicht gemeint. Aber das weiß man seit sehr vielen Jahren.
Aber du musst ja die rechtlichen Möglichkeiten haben, das zu machen.
Und das macht man.
Ja, natürlich. Da alles, was möglich ist, grundsätzlich macht man, denke ich. Man mag jetzt für die politische Ausrichtung, die will ich mir jetzt nicht äußern, also wie die Situation von Fratelli Italia, habe ich gesagt, also ich bin sicher nicht für sehr rechte Parteien zu haben, aber dass eine Mutter, jetzt rede ich über eine Mutter, Ministerpräsidentin ist, okay, eine Mutter, finde ich super, einfach, weil sie das dann spürt und ich glaube, dass hier der Hebel auf staatlicher Ebene liegt und dass jetzt dort diskutiert werden kann, die Großen auch vielleicht delegieren an die autonome Provinz oder an die Regionen, dass sie hier einfach mehr Spielräume kriegen, um wirklich auch diese Bildungszeiten anders zu gestalten. Also da manchmal ist einfach die Erfahrung der Person, die gerade, und wenn sie was ändern will, im Positiven, die da jetzt sitzt, dass eine Mutter jetzt diese Möglichkeit hat, das ist...
Das ist überraschend. Okay. Aber warum haben Sie dann trotzdem für Fratelli als Koalitionspartner gestimmt?
Das war eine sehr häufige Frage, auch gerade in der FF, sehr kritische Artikel dazu gehabt, wo ich dann auch Position bezogen habe. Der Grund auch hier, dass mit der Verfassungsreform 2001 Autonomie massiv, vor allem auch mit der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes, massiv eingeschränkt wurde. Und wir, seit ich in der Landesregierung bin und überhaupt was in dieser Partei zu sagen habe, um die Rückholung und auch um neue Kompetenzen für dieses Land kämpfen, in der Südtiroler Volkspartei. Das ist hier das Thema. Und wir machen das mit jeder Regierung. Wir haben es immer gemacht, der Landeshauptmann, alle, die hier mitarbeiten. Und dann ist hier die Frage gewesen, was machen wir? Erlebt habe ich es mit Personal. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich bin gekommen im Jahr 2014. Die Personalkompetenz war weg. Menschen wurden für Kollektivverträge verurteilt, also Schaller zum Beispiel, Engelbert, ein Mann mit Kante, aber mit unheimlicher Kompetenz. Die wurden verurteilt für Kollektivverträge, die sie vor 20 Jahren unterschrieben hatten. Wer unterschreibt noch was in dieser Verwaltung, wenn es nicht Rechtssicherheit gibt? Rechtssicherheit ist in einer Demokratie ein extrem hohes Gut. Und diese war weg im Personalbereich. Und dann hat man eine Verantwortung für 40.000 Menschen im öffentlichen Dienst. Man macht Kollektivverträge für 40.000 Menschen. Jetzt reden wir immer für Lehrer, für Pflegende, für, okay? Und da braucht man diese Zuständigkeit. So, und jetzt wollen wir um diese Zuständigkeit kämpfen. Und das machen wir tagtäglich, an jeder Front. Wir gehen mit Gesetze auch manchmal, wenn wir sie hier im Landtag machen, weit über das, wo wir einen sicheren Untergrund haben. Warum? Weil wir immer wieder versuchen, Spielräume zu erkämpfen. Manchmal werden sie zurückgeworfen, manchmal erreicht man sie.
Und sie dachten, okay, das mit der Autonomie, das klappt leichter.
Landeshauptmann und Parteiobmann haben gemeinsam diesen Vorschlag gemacht und dann sind wir diesen mitgegangen. Gell? Und ich halte nichts davon, dass Leute sich dann sich selber positionieren in Medien, damit sie selber dann ein gutes Bild machen. Und dann war es hier zum Beispiel ja auch nicht möglich, dass wir intern hart und gut diskutieren und das dann intern geblieben ist. Nein, manchmal hat man das Gefühl, es sind Handys, die aus den Parteisitzungen dann auch live berichten. Ich habe dann auch eigentlich kein Problem damit, auch in bei den Kollektivvertragsverhandlungen immer gesagt, stellen wir die Tische auf den Silvius Maniago-Platz. Je mehr Transparenz, desto besser. Mit einer Ausnahme. Wenn es um Krisenmanagement geht, da musst du arbeiten können und Entscheidungen treffen, die musst du in kurzer Zeit sehr schnell aufgrund von da ist ein anderer. Aber sonst maximale Transparenz bin ich immer dafür zu haben und bin sehr Fan von.
Frau Dick, wir machen das Satzvervollständigungsspiel. Sie dürfen kurz antworten. Mein Lieblingsfach in der Schule war?
Griechisch.
Das Schlimmste in der Politik?
Machtspiele.
Ein Soziallandesrätin Rosemarie Barmer, schätze ich.
Weil sie ihre Kompetenz von kommunaler Ebene mitbringt und sicher bemüht sein wird, Dinge zu verändern und zum Bessern zu gestalten.
Mein geheimes Talent?
Tanzen. In der Oberschule habe ich Rock'n'Roll Akrobatik zum Beispiel gemacht. Ganz cool.
Aber dann nicht mehr? Heute nicht mehr tanzen irgendwer?
Ja, ich tanze unheimlich gern. Ich war jetzt auf meinem 220. Maturaball als Ehrengast und Ehren in 12 Jahren. Das mache ich ja, weil ich eingeladen werde. Aber wenn ich dann schon da sitze, dann tanze ich echt gern. Also das mache ich wirklich
sehr. Sie finden auch immer einen Partner, der Sie über
die die meisten, glaube ich, trauen sich nicht.
Ich denke es mir ja eben.
Aber die Herren nicht.
Das meine ich schon
Genau.
In diesem Zeitalter hätte ich gerne mal gelebt.
Wirklich in den Diskussionen, also so um das zweite Autonomiestatut.
Okay.
So der Portaborse von Roland Ritz, den ich als Verfassungsrechtler dann wirklich als Professor gehabt habe, den ich auch sehr gern gemocht habe und den ich, wie gesagt, auch sehr auch dann später noch väterlich erlebt habe, wirklich war sehr nett immer zu mir.
Mit diesem Politiker oder mit dieser Politikerin würde ich gerne mal auf die Jagd gehen.
Mit der damaligen in Covid-Zeiten verantwortlichen Ministerpräsidentin von Neuseeland oder auch die Kaja Kallas, also die jetzige EU-Außenbeauftragte, der ehemalige finnische Ministerpräsidentin. Das sind so Frauen, die wirklich Kante haben. Oder jetzt gerade diese Bürgerrechtlerin, die jetzt 5 Jahre lang im weißrussischen Gefängnis war. Dafür würde ich sehr viel...
Mit auf die Jagd, weil man im Wald dann doch anders miteinander sprechen kann.
Das ist der Grund, warum ich auf den Berg gehe, mit meiner Tochter auf den Berg gehe, weil du sehr viel Zeit hast, gemeinsam auf dem Weg bist. Wenn du auf den Ortler gehst, wie wir heuer, komme ich an Grenzen, weil ich habe Höhenangst. Und für mich ist das ein das ist für mich ein unheimliches mentales Training. Also das ist eine Übung, sich zu fokussieren, Vertrauen zu finden. Man muss in der Seilschaft Vertrauen haben, man muss zum Bergführer. Deshalb, da redet man sehr viel. Also wenn du gemeinsam unterwegs bist oder auch auf einer Hütte sitzt, da redest du sehr viel. Du siehst die Menschen in Extremsituationen. Extrem cool. Sehr schön.
Aber mit Höhenangst auf solche Berge steigen, das ist schon...
Ja, ich habe sie mit der, ich muss sagen, meine Tochter ist da sehr...
Die hat keine Höhenangst?
Wohl auch gehabt. Wir überwinden sie gemeinsam. Sie ist jetzt viel besser darin. Wo sie klein war, war es umgekehrt. Wie gesagt, man lässt alles, was schwierig ist, im Tal. Du gehst an deine absoluten Grenzen manchmal. Also für mich ist manches schon sehr grenzwertig. Du befindest dich in Situationen, wo du dann siehst, ob du Coolness bewahrst oder nicht.
Was war Ihre schwierigste Grenzerfahrung?
Am Berg?
Ja, es kam vielleicht auch grundsätzlich.
Die schlimmste Situation war am Turnbett meiner Mutter. Das war sicher eine emotionale und überhaupt schlimmste, also nein, es war nicht eine schlimme Erfahrung, aber es war das in einem Alter, wo man, also ich war 15, ich bin dann voll weise gewesen. Also diese Zeit, das war schon schwierig.
Und wie haben Sie sie gemeistert?
Ach Gott, da kommen mir heute noch die Tränen. Also ich habe geschlottert, wirklich gezittert. Sie müssen sich vorstellen, 6 in der Früh, du wirst geweckt, bist in der Nacht heimgegangen, der Arzt hat dir gesagt, wie die Situation ist, aber du bist nicht vorbereitet. Also du bist in dem Alter nicht vorbereitet, du bist auf diese Erfahrung, glaube ich, selten vorbereitet.
Nie vorbereitet, man ist nie vorbereitet.
Nein, vielleicht auch nie. Du fährst ins Krankenhaus, du weißt auch nicht, wie die Situation sein wird und du zitterst wirklich, wie ist Laub. Dann kommst du ins Zimmer und die Mama war noch ansprechbar, aber sie hat auch noch alles mitgekriegt. Und es hat dann so 1,5 Stunden gedauert. Ich habe die Angst vom Tod eigentlich verloren, gell? Also, weil es dann ein ruhiges Sterben war, aber ich habe gesehen, sie hängt noch. Sie hat gewusst, sie lässt ihre Tochter zurück. Und sie wollte nicht gehen.
Ne? Aber sie hat es geschafft, zu gehen, obwohl sie bei ihr war.
Und die hat dann gesagt, Mama, du kannst gehen.
Das schafft nicht jeder, zu gehen, wo die Lieben rundherum sind.
Da habe ich dann gesagt, du kannst bitte gehen, weil krieg das hin. Mhm.
Und sie haben es hinbekommen.
Weiß ich nicht. Aber natürlich, muss sagen, Moment, dieses Loch fühlt sich nicht wirklich immer.
Das fühlt sich nicht immer und ich glaube, vor allem vielleicht, wenn es ein Elternteil ist oder sagen wir mal ein naher Mensch, es muss nicht immer verwandtschaftlich sein, wenn der geht, es ist immer zu früh. Und es bleibt immer ein Loch. Das kann gleich.
Ja, das ist schon klar. Also sie merken, das ist wirklich so eine Situation, wo ich sage, da kommst du an die absolute Grenze. Mhm. Also gerade in dem Alter mit 15. Ich hatte dann einen Vormund, neue Familie, neue Lebenssituation.
Aber sind dann bei Verwandtschaft dann geblieben oder bei Tante?
Ja, ich konnte nicht allein leben in der Zeit. Nicht? Also man fängt sich dann wieder, es hat damals auch keine Begleitung gegeben. Ich habe dann irgendwann eigentlich nicht gewusst, wie geht's jetzt weiter. Habe dann gelernt, Schritt für Schritt weiterzumachen. Habe mich auf positive Dinge fokussiert. Das ist so ein Moment, den habe ich mitgenommen dann. Wenn es schwierig wird, sich immer auf das Positive konzentrieren. auf den nächsten Schritt, am Berg auch, auf den nächsten Schritt. Damals war Reiten meine Therapie, das hat mich damals gerettet. Aber ich bin natürlich dann, habe dann in kürzester Zeit 30 Kilo verloren, habe mich dann irgendwo dann eben Medizinstudium angefangen, das haben wir eh schon alles diskutiert gehabt, ne? Das war sicher so in meinem Leben, der bisher, bei meinem Papa war ich beim Tod nicht dabei, aber bei meiner Mutter schon. Bin ich unheimlich dankbar dafür, gell, für diese Erfahrung. Aber das war schon schwierig, weil du willst sie halten.
Und sie waren trotzdem, also man will sie halten und sie haben es trotzdem geschafft, laut auszusprechen, ins Gehen.
Und dann hat sie auch losgelassen, man hat es gesehen. Deshalb bin ich sehr, sehr Fan, also wirklich überzeugt, wir brauchen eine extrem gute Palliativbegleitung. Also eines der wichtigsten Dinge ist, den Menschen in diesem schwierigsten Moment seines Lebens zu begleiten und die Angehörigen. Und das ist unheimlich wichtig.
Ich finde immer faszinierend, ist vielleicht als beeindruckend, dass diese Menschen spüren, wie sie für sich am besten gehen können. Also die einen verschicken die Angehörigen, weil sie wissen, ich schaffe sonst nicht. Und die anderen brauchen die Nähe dann trotzdem. Ich finde das sehr traurig, wenn man verschickt wird. Aber es hat schon seinen Grund. Und ich finde das sehr beeindruckend, dass diese Menschen immer noch in der Lage sind, das für sich zu entscheiden und zu wissen, was für sie gut ist.
Das stimmt. Und wenn ich noch eine Ergänzung machen darf, nochmal zur Gesellschaft. Unsere Gesellschaft lässt Schwäche nicht zu. Und in der Politik sowieso nicht. Und das müssen wir wieder lernen. Man darf auch einmal vielleicht schwach sein. Man muss nicht immer stark sein. Man muss nicht immer perfekt sein. Man muss auch nicht alles können. Man darf Fehler machen. Man darf hinfallen, wieder aufstehen. Man geht dann weiter. Und man darf auch in diesen schwierigen Situationen Hilfe annehmen. Begleitung anzunehmen. Ne?
Aber Sie haben da was sehr Richtiges gesagt mit der Schwäche. Aber wenn ich das so mal sagen darf, sie wirken immer sehr diszipliniert, sie wirken immer sehr stark, sie wirken immer sehr, alles im Griff zu haben. Darf man sich das in der Politik wirklich nicht erlauben?
Oder haben gefühlt, sie gefühlt vielleicht, Sie müssen denken, also ich bin, glaube ich, also in Tränen ausbrechen ist so, sonst nicht so mein Ding, gell? Also ja, das ist okay. Sie haben nur einen Punkt getroffen, der vielleicht jetzt...
Aber das ist auch in Ordnung.
Ja, ja, ist grundsätzlich in Ordnung. Ist mir in meiner politischen Karriere so selten passiert. Ich glaube, manchmal bei einer Diskussion nach Covid war manchmal auch die Stimme brüchig, weil wirklich das eine schlimme Zeit für uns alle war, für alle. Vieles wäre viel einfacher, wenn Medien, Gesellschaft, wir alle Menschen in diesen Positionen vielleicht auch mehr verzeihen würden. So. Da war ein Satz, ich bin jetzt von Jens Spahn, zu Beginn der Corona-Zeit, der immer wieder zitiert wird, das hat Jens Spahn gesagt. Jens Spahn hat gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen. Ja. Und um nochmal zurückzukommen, dieses sich nicht vergessen. Kritik, Selbstkritik ist wichtig, auch Kritik anbringen, lernen, sich verändern, aber dann auch manchmal gut sein lassen. Einfach gut sein lassen. Was war, war. Was kommt, gestalten wir selber. Und jetzt haben wir einen Auftrag, einen Job und den machen wir jetzt bestmöglich.
Mein Job ist es, Sie müssen noch den letzten Zettel.
Immer noch.
Sonst hat einer der Kollegen oder eine der Kolleginnen.
Was würden Sie machen als Landes-, als Herr Kompatscher? Das ist jetzt schon eine schwierige Frage. Ich kann sagen, was erwarte ich mir von Landeshauptmannpositionen? Ich würde mir nie trauen, wurscht wie er heißt, zu sagen, was würde ich jetzt machen als Kompatscher, Durnwalder, Maniago. Ich darf Ihnen auch ganz konkret sagen, warum ich jetzt diese Frage so schwer beantworten kann. Sie müssen sich vorstellen, jetzt gehen wir noch einmal zurück in die Covid-Zeit. Wir hatten fast täglich Landesregierungssitzungen, also sicher dreimal die Woche, online, physisch. Es waren so viele schnelle Entscheidungen zu treffen. In dieser Zeit musste ja viel mit Dekret des Landeshauptmannes regiert werden. Das heißt, wir haben in der Landesregierung Daten gekriegt, Entwicklungen gesehen, haben über das diskutiert, aber die Entscheidung und die Unterschrift unter die Akten musste in dieser Zeit der Landeshauptmann setzen, Landeshauptmann Kompatscher. Sonst ist man ein Kollegialorgan. In Nicht-Krisenzeiten ist man ein Kollegialorgan.
Dekret des Landeshauptmann heißt, er unterschreibt.
Der unterschreibt und da habe ich das immer respektiert, wie er dann am Ende unterschrieben hat. Weil, wie gesagt, die Verantwortung hat er allein getragen. Nicht das Kollegialorgan Landesregierung, sondern klar, ja. Der Landeshauptmann als der, der diese Verordnung unterschreibt.
Das heißt, Sie haben in dieser Zeit so richtig gesehen, auch was es heißt, Landeshauptmann zu sein und die Verantwortung zu übernehmen.
Ja, in Sitzungen. Er war einmal bei einer Sitzung in Rom, habe auch ich, glaube ich, einmal ein, zwei Dekrete unterschrieben. Ich war ja Landeshauptmann, Stellvertreterin. Ja. Und ich darf auch sagen, wenn ich die Entscheidung treffe und unterschreibe, würde ich auch manches vielleicht anders entscheiden als ein Kollegialorgan.
Würden Sie sich das Amt zutrauen, das Amt der Landeshauptfrau?
Ich traue dieses Amt vielen zu. Ich glaube auch, dass ich, wie viele andere, die wir Gott sei Dank in der Partei haben, wir haben ganz tolle Leute in unserer Partei.
Aber ob Sie
viele
sich
Schwierigkeiten,
selbst
tolle
zutrauen?
Leute. In einem guten Team könnte man das, ist das sicher für viele machbar. Also wenn Sie mich fragen, ob das eine Herausforderung ist, also ich habe immer Herausforderungen angenommen. Wenn Sie mich gefragt hätten, trauen Sie sich das Amt der Landeshauptmann-Stellvertreterin zu, habe ich es mit Ja beantwortet. Oder trauen Sie sich das Amt der Vizepräsidentin der Region zu, habe ich das mit Ja beantwortet. Ich habe mich nie zurückgezogen vor Verantwortung. Allerdings weiß ich, dass ich vielen Menschen wahrscheinlich, dass mir viele das vielleicht weniger zutrauen würden oder glauben würde, dass sie vielleicht auch aus der falschen Ecke komme. Ich bin immer aus der Sozial...
Ja, das lassen wir jetzt mal dahin.
Nein, das ist wichtig, das ist wichtig.
Aber ich finde es ja nicht schlimm, wenn Sie sagen, ja.
Nein, aber das ist nicht Thema. Wir haben jetzt eine Landesregierung, einen Landeshauptmann. Es gibt viele Menschen, die fühlen sich dafür berufen.
Ich will es auch gar nicht zum Thema machen.
Also aber es wird automatisch Thema Fachsprache. Sie wissen, wenn Sie mir diese Frage in diesem Podcast stellen, dann wird das Thema sein.
So viele Zuhörer haben wir leider noch nicht.
Ja, egal, aber es hören auch Journalisten zu und dann wird es natürlich eine Debatte geben. Deshalb sage ich, ich traue es vielen zu. Vor Verantwortung ziehe ich mich nie zurück, aber es sind viele, es sind gute und die Entscheidung trifft letztendlich in erster Linie die Partei, wen sie aufstellt. Und es entscheiden letztendlich dann, wenn sie die Entscheidungsmöglichkeiten haben, dann die Wählerinnen und Wähler.
Das ist sowieso.
Eigentlich für den Spitzen, dann für die Partei und dann die Fraktionen im Landtag, die Abgeordneten im Landtag, weil bei uns wird ja der Landeshauptmann durch
ich
den Landtag gewählt.
Ich frage deshalb, weil die eigentliche Frage ist, wann ist Südtirol überhaupt, wäre Südtirol reif für eine Frau an der Spitze, gleich wie ich auch ständig damals gefragt habe, 2024, als ihre Partei sich eine neue Führung gesucht hat, einen neuen Obmann, eine neue Obfrau, warum eigentlich ist da keine Frau dabei? So, wieso ist das Gott gegeben, dass das wieder ein Mann sein muss? Die SVP war in einer Krisenzeit wie noch nie. Frauen hatten mit all diesen Krisen nichts zu tun.
Das stimmt, die waren auch nirgendwo involviert.
Das haben alles nur die Männer der Partei verbockt. Aber es steht immer noch nicht zur Debatte, könnte das nicht eine Frau machen? Partei, Obfrau der SVP. Könnte Südtirol nicht endlich eine Landeshauptfrau? Auch deshalb frage ich jede Frau eigentlich immer, auch im Podcast, auch eine Brigitte Foppa zum Beispiel habe ich gefragt. Egal welcher Partei, ist Südtirol reif oder anscheinend nicht?
Natürlich tut eine Frau an der Spitze einer Gesellschaft gut, gell? Weil es einfach Rollenbilder aufbricht, weil dann diese Frau an der Spitze eine Vorbildfunktion hat. Dann wird man dann sehen, also die SVP ist eine im Grunde Basisdemokratie organisierte Partei. Wir haben Ortsgruppen, man weiß ja noch nicht, was alles passiert.
Nein, das ist doch ein weiter Weg.
Okay, ist ein weiter Weg. Es ist eine basisdemokratische Geschichte und am Ende wird es dann einen Kandidaten, eine Kandidatin, mit denen die SVP in die nächsten Wahlen geht, geben. Ich glaube, dass auch doch viel Platz für Frauen sein wird. Mhm. Und dann, aber eins ist mir ganz wichtig. Jeder, der glaubt, dass er ein Staat, ein Land, was auch immer führt, allein, dann bitte nicht. Gell? Das hat die Partei immer ausgezeichnet, das war immer Teamarbeit. Wir arbeiten in Bozen, wir arbeiten in Rom, wir arbeiten in Brüssel. Also ein Mensch kann nicht alles machen.
Ja, das ist klar.
Das ist eine Teamarbeit. Das ist eine Teamarbeit.
Ich hätte da aber noch, weil Sie sagen, Gestaltung und SVP, ich hätte da noch drei kurze Antworten.
Bitte,
die SVP ohne Mehrheit. Bitte Satz vervollständigen. Eine SVP ohne Mehrheit.
Die SVP ohne Mehrheit wünsche ich mir nicht.
Ich weiß, an der Opposition kritisiere ich.
Es steht mir nicht zu, andere Positionen zu kritisieren. Was ich mir wünschen würde...
Ihnen kann man nicht dieses Spiel spielen.
Nein, ich verstehe, aber was ich mir wünschen würde, ist eine konstruktive, sachliche Geschichte. Wir finden auch oft einen gemeinsamen Nenner, aber die Rolle Politik, Mehrheit, Opposition ist halt so. Die Mehrheit muss Entscheidungen treffen, regieren, die Opposition macht ihren Job. Nicht also.
Dann frage ich anders. Aus den Reihen der Opposition würde ich gerne diese Abgeordnete oder diesen Abgeordneten gerne besser kennenlernen.
Ich habe sie jetzt kennengelernt, die letzten 2 Jahre. Und gut.
Persönlich.
Persönlich. Am liebsten meine liebsten Kritiker, eine, die mich immer sehr, gerade bei den Frauen, also eine, die Kollegin, die Brigitte zum Beispiel, oder auch die Maria Elisabeth, muss sagen, also gerade die vielleicht mir am meisten, auch wo man die meisten Reibungsflächen politisch hatten, würde ich gerne mal einladen auf eine Wanderung.
Ich als Sommerprojekt mal vornehmen.
Ja, das wäre ein Sommerprojekt. Wär ja Sommerwanderung mit der Kollegin Fuppa und der Kollegin Riel. Warum nicht?
Dann kommt sehr vielleicht gern. Die, schließe ich an mit der letzten Frage, Team K, Abgeordnete Maria Elisabeth Rieder, muss man einfach gern haben, weil...
Wer gute Diskussionen hat, den Mob muss sie gern haben. Weil sie das mit voller Freude macht. Und ich muss sagen, mache ich auch gern.
So, ich habe jetzt die Frau Rieder genommen, weil sie natürlich ihre härteste Kritikerin immer war. Und
ja, wir kommen aus dem gleichen Bezirk, sie bespielt die gleichen Themen.
Ist doch gut, wenn er...
Sie gewinnt politisch in ihrer Rolle als Oppositionelle immer, wenn sie mit mir in diesem Kontext die harte Kante fährt.
Frau Dick,
nehme ich ihr persönlich nicht übel.
Welche Waltraud Dick ist in diesen Jahren der Politik zu kurz gekommen?
Zu kurz gekommen, überhaupt nicht. Man entscheidet sich für diese Rolle, für diese Funktion, für diese Arbeit, für dieses Mandat. Das macht man und dann kommt nichts zu kurz, fertig. Also das ist eine Entscheidung. Wenn ich jetzt hier sitzen würde und sage, was kommt zu kurz, wer sicher zu kurz kommt, sind Freunde. Meine Tochter war 12 Jahre alt. Das heißt zurückstecken. Für die Familie heißt es zurückstecken. Mhm. Also wenn kommt jemand anders zu kurz, man selber trifft eine Entscheidung, macht diesen Job und das ist dann auch gut so.
Welche Seiten von der Waltraud Dick, würden Sie sagen, sind in der Öffentlichkeit oder in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so präsent? Oder was kennt man, welche Seiten nicht so, die aber gut wären zu kennen? Mir geht es ja darum, vor allem auch den Mensch hinter dem Politiker oder der Politikerin ein bisschen sichtbarer zu machen, weil in Zeiten wie diesen sehr viel Politikschelte gemacht wird. Oft auch zu Recht, weil viele ja wirklich nicht mehr sehen, dass auch in Politikern, ob man sie mag oder nicht, ein Mensch drinnen steckt. Und deswegen ist es ja oft mal gut zu sagen, okay, Leute, ich habe auch noch diese Seite, auch wenn ich sie nicht zeige, weil das ist da nicht professionell und auch nicht angebracht.
Ich möchte mich bedanken, Sie geben mir heute die Möglichkeit, vielleicht über dies in diesem langen Gespräch das auch zu machen. Das hatte ich in den letzten 12 Jahren nie. War einmal am runden Tisch vielleicht oder also das bin ich wirklich dankbar. Ich mache auch selber einen Podcast.
Sie sind doch medial doch sehr präsent, oder?
Nein, das habe ich, also wenn ich zum Beispiel sehe, aber das ist jetzt nicht die Frage, also ich möchte das auch nicht bewerten, das war halt so.
Okay.
Ich bin jemand, glaube ich schon, aber das liegt auch an mir, also ich habe sehr viel zu kämpfen gehabt mit medialer Berichterstattung. In einem konkreten Fall wäre ich mir jetzt Ich habe Christoph Franceschini verklagt und Salto habe ich verklagt. Die erste Klage, die persönlich für, da haben wir auch schon gesprochen, möchte jetzt vielleicht nicht nochmal wiederholen. Aber da habe ich schon mich auch gewehrt. Ich habe auch gespürt, dass Medien sehr viel Macht haben, dass Journalisten sehr viel Macht haben, haben sie. Und sie können sie gut einsetzen oder auch nicht. So. Und man darf sich nicht wehren. Also mein Eindruck war, wenn du die wehrst, dann kriegst du erst richtig eine drauf. Jetzt sage ich so ganz flapsig, hart, wie ich das auch empfunden habe. Und du hast selten die Möglichkeit, ein Bild, das von dir gemacht wird, zu revidieren. Weil, wie sollst du es denn machen? Die wichtigste Kommunikationsmittel zwischen dir als Politiker, deiner Arbeit und den Wählerinnen und Wählern, Menschen, wie es am Beispiel meiner Schwiegermutter erzählt hat, sind die Medien. Da geht es auch manchmal sehr persönlich her. Also wenn ich gesagt habe, das finde ich jetzt nicht gut, wurde das sehr häufig persönlich genommen und dann hast du gemerkt, ist es dann auch manchmal spannend gewesen. Aber um das geht's jetzt nicht. Aber ich glaube, deshalb sind solche Formate, wie Sie sie hier haben, in diesem Podcast ganz, ganz wichtig. Ich schaue Markus Lanz, ich höre Lanz und Brecht, ich höre Alles gesagt, Podcast, ARD, ZDF. Ich liebe Podcasts, ich höre es im Auto, also statt Radio, ich lerne selbst. Und die sind so, also gerade in Deutschland ist ja furchtbar, da kriegt man ja physisch, hat man Schmerzen. Also ich, wenn ich denke, wie kann man denn alles so zerreden? Mhm. Also in allen Varianten, oder? Also es ist fast nicht mehr auszuhalten, wie sich dieses Land schlecht redet, wie sie sich selber fertig machen, wie das zerklaubt, zerpflückt. Das maximale Bild, das habe ich mal gesagt, war Markus Lanz mit Armin Laschet. Mhm. Das habe ich ihn einmal getroffen, wir haben ein ganz nettes, kurzes, persönliches Gespräch gehabt, habe ich gesagt, sie haben ihn ja dort zerlegt, mhm. in diesem Gespräch. Er hat gesagt, ja, das hat er ihm sehr übel genommen und er hat ihm auch vorgeworfen, dass dieses Gespräch ihm den Kanzlerwahl gekostet hat. Das war ganz ein nettes Gespräch. Das war bei Schweizer oben in Naturns beim Treffen von Südsternen. Da hatte ich die Möglichkeit ganz kurz, das war wirklich nicht lang, aber ich habe gesagt, ich mag ihn sehr gern. Er ist mein Begleiter eigentlich durch die Covid-Zeit gewesen. Wenn ich heimkomme, schalte den Fernseher ein, immer noch. Was läuft? Er begleitet mich fast jeden Tag, also dreimal, viermal die Woche und das war total nett und so. Und ja, genau. Und was ich sagen wollte, war eigentlich, dass wir uns eigentlich wünschen, dass mehr solche Formate sind, wo man über Dinge politisch reden kann, wo die Leute spüren, was ist dieser Mensch, was will dieser Politiker. Kurz vor Wahlen haben wir es öfters, aber dort ist man in einer ganz anderen Schiene eingecheckt.
Da darf man gewisse Fragen auch nicht stellen, weil man nicht wirklich, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht ganz ehrliche Antworten bekommt oder nicht ganz die ganze Geschichte bekommt.
Stimmt, da müsste ich sagen, das ist sicher richtig.
Das gehört auch zum Geschäft. Wir haben heute wahrscheinlich eh viel zu lange gesprochen. Ich bin eher die Vertreterin bei Podcasts. Man kann sie auch zwischendurch mal abschalten und später weiterhören. Genau. Weil viele sagen, viel zu lang, aber ich glaube, in Zeiten wie diesen kann man sich auch mal die Zeit herausnehmen, auch was Längeres anzuhören, weil gewisse Gespräche, glaube ich, kann man nicht in einer halben Stunde führen.
Das, ich muss ehrlich sagen, habe auch jetzt zeitlich
nicht geschafft. Wenn man eine Gesprächspartnerin wie Sie hat, die immer Klammern setzt, was auch in Ordnung ist. Und ich versuche, diese Klammern auch zuzulassen.
Das lernt man dann im Podcastgespräch.
Die allerletzte Frage, Frau Dick, dann lasse ich Sie in Ruhe. Gerne. Welche Träume haben Sie noch außerhalb der Politik?
Träume. Viele. Ich wollte immer auf den Ortler. Das habe ich jetzt abgehackt diesen Sommer. Das war so auf dem höchsten Berg Südtirols, muss man einmal gewesen sein. Ob ich jetzt die Zinne schaffe, das ist der nächste Traum, wollte ich immer machen. Muss ich schauen, ob ich es wirklich mental hinkriege. Dann reisen, unheimlich gern. Wohin? Ich bin einmal quer durch die USA getrampt, in der Studienzeit von Ottawa quer durch bis Vancouver. Okay. Super toll. Kann man natürlich auch als Studentin machen, nicht? Hatte damals einen anderen Freund, der hatte Geschwister, wir sind, also das war echt eine super gute Zeit. War allein in Paris und in Frankreich unterwegs mit 17, war in Florenz mit 15 allein in so Sprache, aber also habe ich immer gern gemacht, für das hatte ich jetzt überhaupt keine Zeit. Mhm. Habe ja jetzt noch keine Zeit, irgendwann im Leben wird diese Zeit kommen. Ich hoffe, ich bin gesund.
Das ist aber eigentlich keine gute Einstellung.
Wieso?
Ich habe im letzten Podcast, in der letzten Podcast-Folie hatte ich Paul Kölnsberger hier zu Gast, der genau das Thema auch hatte, was sagt, er hat gelernt, nicht alles zu verschieben auf irgendwann, sondern zu versuchen, so viel wie möglich das auch jetzt sich herauszuholen. Weil sie sagen, ja, vielleicht irgendwann klappt dann das wieder mit den mehr Reisen. Aber klar, man hat einen politischen Alltag.
Ja, sie reden mit jemand, der hat nochmal in der Kindheit gelernt, dass das Leben, du hast viele Träume und das Leben verändert sich sofort ganz schnell. Hat Paul Kölnsberger vollkommen recht. Mhm. Also die jungen Menschen leben uns das ja eigentlich sehr gut vor mit der Work-Life-Balance, wenn sie sagen, ich möchte Teilzeit arbeiten, ich möchte ein Leben haben. Perfekt. Also vielleicht sind sie sogar mit den Erfahrungen, die sie jetzt machen, von Krieg, Krisen, machen sie es vielleicht sogar schlauer als wir. Ich bin 54, nicht? ich würde mir jetzt nicht, so, ich habe noch viel vor, wirklich viel. Ich plane immer, dass ich 100 werde, gell? Also das haben wir als Marke gesetzt, aber das entscheidet man nicht. Deshalb viel vor, aber darf ich sagen, dann wenn man eine Funktion nur mal von Landesrat, Landesrätin hat, Landtagsabgeordneter hat, dann ist die erste und primäre Aufgabe das. Und wenn sich dann daneben was ausgeht, super.
Mhm. Das heißt, Ihr nächstes Reiseziel konkret wäre, egal wann dann?
Nein, ich habe jetzt Bergziele im Kopf, wirklich in Südtirol. Auch bewusst nicht wegfliegen, ganz bewusste Entscheidung, nicht wegfliegen. Mhm. Und danach wirklich habe ich gesagt, ich habe einen alten Mini daheim. Ich nenne das mein Schlumpfauto. Weißes Dachl, blitzblaues Auto. Ja. Eigentlich für meine Tochter. Wir streiten alle um den Mini. Und ich habe immer so gesagt, ich setze mich irgendwann in dieses Auto, packe einen kleinen Rucksack und fahre die ganze italienische Küste entlang. Keine Ahnung, ob der Mini und ich das schaffen. oder pilgern. Die Alternative ist dann, wenn wir es nicht mehr schaffen, also das Auto
nicht mehr schafft. Das heißt, wenn Sie mal nicht mal politisch tätig sind, dann werden Sie...
Ja, oder vielleicht probieren Sie in Etappen, wirklich einmal in diesem Sommer.
Was ist Ihr politisches Ziel im Sinne von, haben Sie noch einen Traum innerhalb der Politik?
Ja, natürlich.
Ja, vielleicht Landtagspräsidentin war auch.
Nein, komm, Posten. Nie Posten. Ehrlich? Posten ist nicht das Thema. Nein. Also aber Traum nicht, wenn Sie mich fragen.
Posten,
nein.
Um irgendwas bewirken
das schon,
zu können.
Das ist schon klar. Also wenn es die Möglichkeit gibt, habe ich immer, ich habe nie Nein gesagt. Das einzige Mal in meinem Leben. Aus den besagten Gründen vor 2 Jahren. Aber wenn ich eine Möglichkeit hatte, im Sinne von dann auch gestalten, habe ich immer Ja gesagt. Aber wenn Sie mich fragen, was sind meine Träume, dann wünsche ich mir, dass wir es schaffen, dieses Land, also Südtirol, in eine gute Zukunft zu führen. Das klingt jetzt wirklich platt, ich bin mir ganz bewusst. Das heißt auch eine typische Politikerantwort und oje, sagt jeder. Ja, schalten wir ab. Bitte genau, spätestens jetzt, wenn wir sie nicht alle verloren haben, schalten sie jetzt ab. Andere haben das gesagt, enkeltauglich machen oder nachhaltig machen. Egal, was sie sagen, jeder Politiker, aber das ist ja die Mischung.
Das glaubt niemand.
Das ist ja unser Problem. Wir haben die Menschen verloren, das Vertrauen verloren. Wir machen manchmal wirklich, glaube ich, gute Dinge, aber wir sind nicht imstande gewesen, sie zu kommunizieren. Wir machen auch manchmal Fehler, aber ich glaube, dass jeder Mensch, also ich spreche jedem, der in die Politik geht, grundsätzlich immer zu, dass ich glaube, dass er was machen möchte und dass es gut machen möchte. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir besser werden in Vereinbarkeit, um ein paar konkrete Ziele zu nennen, dass wir die jungen Menschen hier behalten und ein Südtirol schaffen, wo sie gern wieder zurückkommen und wieder gern hier arbeiten wollen, haben wir so viel zu tun. Und wenn ich noch ein paar Jahre da mitwirken kann, macht mir das unheimliche Freude, in welche Funktion auch immer, jetzt. Und dann werden wir weitersehen.
Ich wünsche auf alle Fälle gutes Träumen weiterhin und dass Sie Ihre Bergtourenziele erreichen.
Danke, Frau Aschbach, für das Gespräch. Es war nett, es war für mich auch intensiv. Und
Das war Aus der Blase. Mein Name ist Alexandra Aschbach und meine heutige Gästin war Waltraud Deeg. Vielen Dank für das Zuhören, für Ihre Geduld und ich wünsche noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann man diesen Podcast hört. Auf bald!